Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Es hätte auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und der Überraschungseffekt, dass der Junge wieder zurück ist, wäre vielleicht auch ganz nett gewesen, aber solange wir immer noch hier zu dritt diesen Podcast machen wollen, na, schwierig.
Also ich hätte
drei Mikrofone schon wichtig.
Ich hätte mir das nämlich auch schwierig vorgestellt.
Und der Umstand, dass diese Idee in einem großen Kaltgetränkeabend so nach einigen Kaltgetränken entstanden ist, da kann man nicht erwarten, dass das jetzt da die Pläne, die da entstehen, sind vielleicht nicht immer die ausgereiftesten. Das muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen.
Ja.
Und ja.
Das checke ich. Die großen Kategorien von Plänen, die vor den fünf Kaltgetränken gemacht werden und die nach fünf Kaltgetränken geschmiedet werden.
Und welche sind die besseren? Man weiß es nicht.
Ehrlich gesagt, die nach drei Bier. Das sind wahrscheinlich die besten.
Drei Bier. Nach wie viel Bier hast du damals entschieden, den Podcast hier zu machen?
Oh, das waren mehr als drei auf jeden Fall.
Ich glaube auch.
Okay, wir sind auf jeden Fall wieder back und wir sind in großer Runde back. Schön, dich wieder da zu haben, Torben.
Ey, so einfach, so schnell kann es dann irgendwann wieder passieren.
Yes. Ja.
Einfach.
Das ist so mystisch gesagt auch wieder, das ist unglaublich.
Ja, also ne, alle Menschen da draußen, die zuhören, wissen, dass ich den ein oder anderen Struggle manchmal habe und manchmal muss es Zeiten geben, in denen man sich gut um sich selber kümmert und zum Beispiel nochmal intensiver Therapie macht. Deswegen auch alle Leute da draußen, es wird wieder Winter, es wird wieder dunkel, es ist Räubermusikzeit. Wenn es euch nicht gut geht, holt euch Hilfe, nehmt euch eure Auszeiten, wichtig, gut.
Was Haftbefehl wirklich mit Räubermusik gemeint hat, ja, genau. Depressionszeit. Ich sag's, wie es ist.
Er hat es nur anders ausgedrückt.
Ja. Das ist, ja.
Ja. Männer hören lieber Haftbefehl-Alben, anstatt in Therapie zu gehen.
Was, ja.
Ja, check aber auch auf Art.
Ja,
das reicht auch. Männer machen im Normalfall auch eher einen Podcast, als in Therapie zu gehen.
Ey, seltsam, dass das irgendwie nicht gereicht hat. Ich weiß auch nicht genau, warum.
Es liegt an uns, wir sind nicht so therapeutisch. Ich nehme die Schuld auf mich und David.
Okay, ich nehme dann auch, was soll's.
Ja, Jokes aside, so ja, das ist der, es ist, haben wir das letzte Mal gesagt, dass wir immer so ein bisschen voraufnehmen, haben wir gesagt, also es ist der 27. November heute, das heißt.
Ich glaube, die Leute checken, dass wir nicht live die Folge auf Spotify bringen.
Ja, aber dass wir halt auch schon,
ja, also wir haben,
schon
wir
so
auch
drei, vier Tage Vorlauf,
wir haben auch,
früher waren das ja nur so zwei Tage, manchmal drei.
Wir haben
oder
das letztes
fünf.
Mal auch gesagt, ja.
Nein, es ist der 27.11. Wir sprechen über, was war musikalisch los den letzten Monat, den November?
Im Karnevalsmonat.
Nicht in Berlin.
Das ist,
nicht
in
das
Berlin.
Ist wirklich das ein ist vollkommen lächerlicher Bezug.
Es ist ein vollkommen lächerlicher Bezug und ich sage das auch ganz ehrlich, einer der Top-Gründe, warum man in Berlin wohnt, ist das Karneval hier nicht. Gut, es gibt
das
natürlich den Sozialpädagogen-Karneval, Karneval der Kulturen, das ist natürlich auch nochmal ein eigenes Thema, aber das ist nicht so allumfassend.
Das was anderes und das vor allem nicht im November.
Ja, dafür gibt's halt Silvester und das ist halt auch scheiße, aber gut, das wollen wir nicht machen.
Ja,
ich habe schon gesehen, du hast diesen Lugardi und Nein-Song, diesen kölschen Karneval-Song. Es darf die Frage stellen, warum? Ich will die Antwort gar nicht hören, ist egal, du sagst es später. Und,
nein, jetzt hast du es angesprochen, jetzt müssen wir es schnell abhaken, wir reden jetzt nicht zweimal darüber. Komm, Torben, lass es raus.
Du hast völlig recht.
Also einfach nur, ich finde es absolut faszinierend, in was für Richtung sich diese beiden Künstler weiterentwickeln.
Faszinierend und ist ein krasser Euphemismus, wirklich.
Ja, aber ich check schon, dass die das machen, so, weil die
und
ey, wenn man von der Ecke kommt, ich checke auch, dass man das fühlt. Das hatte ich gerade gesagt, dass ich das komplett hate.
Deswegen,
ich mag es nicht.
Für die Art der Musik, die sie da machen, ist das, glaube ich, echt ganz krass. Also kann ich mir schon vorstellen, dass so original kölsche Karnevalsjecken, sagt man Jecken? Ja, ne? Dass die sowas schon hart fühlen könnten.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Und ich glaube halt nicht. So, da will ich jetzt mal gerne an unsere Hörer, die vielleicht aus einer der Gegend kommen.
Hallo Jelm. Ich glaube, Jelm war sogar da, als sie ihn zum ersten Mal live gespielt haben.
Stimmt.
Ah, okay.
Ja.
Funktioniert das
live? Ich weiß nicht. Ich sag's ganz ehrlich, Jelm, ich trau dir da keine objektive Meinung zu.
Hallo? So,
Naja, das muss man ja auch, manchmal habe ich ja auch keine objektive Meinung. Aber wenn man
Ach, wirklich?
Ja.
Hör auf, nein.
Beruhig dich. Und wenn man Künstler so sehr mag, dann ja. Aber ich würde gerne auch von anderen Leuten hören. Fandet ihr den Song wirklich gut? Glaubt ihr, dass er wirklich im Karneval gespielt wird und gehört wird? Oder ist es einfach nur so eine gute Marketingidee? Wir sind Kölner, vielleicht werden wir jetzt auch irgendwie bei irgendwelchen Partys und Feiern und was darum eingeladen, weil wir genau einen Song haben.
Man muss frühzeitig planen, was in 20 Jahren vielleicht auch noch Bestand hat.
Was heißt in 20 Jahren? In 2 Wochen, in 2 Monaten?
Naja, aber ich sehe das wie Torben, so in 10 Jahren goldener Schlüssel der Stadt, dann sind die so irgendwie so Hip-Hop-Opas, aber haben noch die Karriere schon so ein, bisschen erweitert und in 20 Jahren dann halt so Weltbittenreden und so weiter, also halt so Comedy-Programm abfeuern und dann ab und zu noch so ein Dings vom Band abspielen und irgendwie so tun, als ob man dazu live rappt. Das sehe ich halt, das ist halt wie Lugardi und Nine ihre Karriere zu Ende bringen oder weiterführen können.
Das ist aber schon auch gemein.
Ja, also die Richtung ist ja eindeutig von denen vorgegeben. Ich hab mir den Scheiß, dass die einen Karnevalssong rausgebracht haben oder einen Song mit kölschem Dialekt.
Ich habe nicht mal einen Karnevalssong, glaube ich.
Naja, aber der schenkt mir noch ein Ei. Der
wurde zum Karneval rausgebracht.
Es hat viele dieser Elemente, die für einen Karnevalssong auch wichtig sind, so ist nicht.
Ja, ich will jetzt nur noch weiter haten, ich kann dazu nichts mehr
sagen. Sagen wir mal so, es war aber auch schon abzusehen, in den Momenten, in denen Lugardi manchmal so diese Country-Voice ausgepackt hat und wo er schon so alte Country-Songs so gesungen hat, da war schon wirklich abzusehen, dass er auch so eine Art von Musik singen und machen kann. Inwieweit der Rap-Stammtisch sowas feiert, andere Sache.
Ich habe keine Ahnung, worauf du dich beziehst, aber es wird bestimmt stimmen. Ich hab keine Ahnung.
Ich wusste auch nicht, was
ich sagen glaube, bei soll. Diversen Splash-Auftritten gab es diese Einspieler, wobei ich teilweise auch gar nicht sicher war, ob er wirklich auch selber gesungen hat oder ob das so ein bisschen Playback-Geschichte war. Aber es gibt auch bei so Hintergrundvideos, auf jeden Fall hat man immer schon mal singen hören. Und der kann so richtig so einen tiefen Bass halt irgendwie auspacken und dann so ein Country-Lied oder eben so ein Kölner Sauflied oder sowas anstimmen.
Die Kernkompetenz von vielen Fußballfans in diesem Land. Okay, ich meine mich auch daran irgendwie zu erinnern, aber ich glaube, wir haben das Thema jetzt schon mehr als ausführlich besprochen.
Also wirklich, wir steigen ein mit Depression und kölsche Karnevalssong. Danke für nichts,
Alter. Sorry. Das Thema geht Hand in Hand.
Ja, bei mir schon.
Leute, sorry, dass ich hier wieder die allerwichtigsten Themen mit einbringe.
Männer gehen lieber kölsche Karneval, Rosenmontagsumzug als in Therapie gehen. Auch das ist wahr.
Ja, lass uns umschwenken, gerne.
Ja, lass uns umschwenken. So, ey, ich eine lang vergessene eigene Kategorie, kann man fast schon sagen. Das ist quasi so ein bisschen der Konzertrückblick der Rap-Stammtisch-Crew. Habt ihr den letzten Monat Konzerte mitgenommen, die ihr empfehlen könnt oder außergewöhnliche Erlebnisse teilen? Ich nämlich nicht. Damn. Ich freue mich aber nächsten Monat. Ich freue mich. Freue mich auf Tropical LTD, dass ich dich jetzt
endlich mal live. Das wird geil.
Ja. Wir gehen zusammen hin. Das ist vorgreifen quasi auch so. Also eigentlich, man kann sogar, wenn man den Podcast hört, wahrscheinlich kann man sich noch Karten kaufen, wenn es sich ausverkauft ist. I don't know.
Ja, bin da. Das sollte eigentlich auch eine wichtige Funktion dieses Podcasts werden, dass wir so von Booking-Agenturen einfach so beauftragt werden, einfach so ein bisschen Vorpromo zu machen und zu sagen, wo man noch so Handshake mit uns machen kann. Da seh ich uns unironisch. Das wäre geil. Ich musste kurz meine Camera Roll durchgucken, um zu schauen.
Es ist nur noch in der Camera Roll drin, aber es respektiert, dass es in deiner Camera Roll ist und dass du nicht deinen TikTok-Feed durchschauen musst. Das ist schon respektabel.
Ja, weiß jetzt nicht, ob das viel besser macht, weil ich war auf jeden Fall auf Konzerten. Holla. Ich war mir gerade nur nicht sicher.
Ja, du warst nicht auf so Hip-Hop-Konzerten, ne?
Genau, und dann ist mir eingefallen, ja schon, weil ich das letztes Mal ja sogar angeteased habe und wir letztes Mal auch vor dem 1. November aufgenommen haben und nicht erst am 1. November. Und ich war zum Memphis Gangster Rave in der Panke.
Ach genau, wie war das?
Das war extrem stark. Also man muss sich das so vorstellen, also wer die Panke kennt, kennt die Panke, ist eigentlich eine sehr stabile Location für Untergrund-Hip-Hop, also auch andere Sachen, aber auch Untergrund-Hip-Hop aller Arten. Da findet, glaube ich, auch super viel Zeug statt, was ich so super uninteressant finde. Aber manchmal halt auch Sachen so, die würdest du in keiner normalen Location erwarten. Dafür brauchst du irgendwie so einen speziellen Raum und du hast ja vorne irgendwie auch diese Art von Aufenthaltsbereich, Chill Area, dann auf der linken Seite hast du so quasi den Konzertkeller, wenn man so möchte, die Stage und der Raum davor. Und du hast noch irgendwie so einen super coolen Innenhof, das liegt ja im Wedding. Mhm. Und ja, dieser Innenhof ist halt irgendwie auch mystisch, weil man halt ziemlich gut da einfach auch entspannt Bier trinken und rauchen kann, wenn man gerade drin nichts zu tun hat oder es ein bisschen zu voll wird. Also ich finde, die Location bietet extrem viel, um so einen ganzen Abend oder gar eine ganze Nacht da zu verbringen.
Das hört sich nach diesem Bereich an, wo dann normalerweise ein Berlin-Konzert, wo dann so Leute aus der Szene, die man so kennt, dann auf dem Konzert sind, aber eigentlich den ganzen Tag nur dastehen und da rauchen und connecten und eigentlich kein einziges Mal einen Song gehört haben.
Klassiker, ja. War da nicht so, würde ich sagen. Das liegt aber auch ein bisschen daran. Weil
keiner da war.
Naja, doch, es war super voll. Also, ich glaub,
also keiner da von diesen,
genau, dieser Pip-Hop-Bubble. Genau, aber so, ich, genau, es waren halt, glaube ich, es waren super viele Leute da aus der Bubble, die sich irgendwie mit Dirty South und Memphis Rap auf Deutsch auseinandersetzt. Und ich glaube, exakt so null richtige Musikindustrie-Menschen, was ja eigentlich das Geilste ist, was einem passieren kann. Und es war wirklich super wholesome und die haben halt wirklich also ein tolles Konzept. Ich glaube, es war schon zum dritten Mal jetzt stattgefunden. Und das Konzept geht ungefähr so, dass du halt ab roundabout 20 Uhr einfach Acts hast, die gebucht sind, die dann live auf der Stage spielen. Es gab diesmal sogar Rapperinnen aus den Niederlanden und aus Belgien neben deutschen Acts, was irgendwie auch sau cool war, um mal andere Leute ins Spotlight zu stellen. Und so ab nachts, ab 0 Uhr, ab 1 Uhr hast du dann halt noch DJs, die auflegen und auch nochmal so eine vergünstigte Abendkasse. Das heißt, so die Leute, die halt nur für Hip-Hop-Konzert da sind, können, wenn sie wollen, sich irgendwann wieder verpissen. Mhm. Und Leute, die nur feiern kommen wollen, zum Beispiel an so einem Halloween-Abend vom 31. auf den 1., können dann halt abends für einen Zehner rein.
Die vorher noch Süßigkeiten eingesammelt haben wahrscheinlich.
Exakt, die haben vorher noch an den Türen geklingelt und Trick-or-Treat gespielt. ja. Und genau, bei Memphis Gangster Rave habe ich dieses Jahr auf jeden Fall Skinny Finster und Caramello, auch Optimane mit einem Gastauftritt gesehen, Max Tassi, so ein super cooler Produzent und DJ aus Amsterdam, hat aufgelegt, Dr. Turner war am Start, also echt so Szenegrößen einfach und es war sehr wholesome und ja, man hat halt echt das Gefühl, so ein richtiger Sammelpunkt der Szene, soweit die vorhanden ist, die dann halt an diesem einen Tag in Berlin zusammenkommt, das war richtig nice, also ehrlich gesagt, ja, 9 von 10 Abend, würde ich sagen.
Wurden satanistische Rituale abgehalten?
Es war sehr, sehr ritualhaft auf jeden Fall und alles. Also wir sind da mit dunkler Magie verzaubert rausgestolpert irgendwann. Und das Schlimmste war, es war halt einfach immer noch so ein fucking Donnerstag auf Freitag und die U-Bahnen sind dann nicht mehr gefahren. Das hatte ich irgendwie, das war sau scheiße. Ich bin einfach so
Nachtbus
nach Hause, nächsten Tag noch irgendwie arbeiten. Das war überhaupt nicht heiß.
Vor allem musst du noch umsteigen.
Nee.
Nee, das musst du nicht.
Ich kann tatsächlich mit U6 oder dem jeweiligen Nacht-U6-Bus, der das ersetzt, durchballern. Das ging dann tatsächlich fit. Ja, also man muss halt die Zeit und die Nachwirkungen am nächsten Tag irgendwie muss man mitbringen und dann in Kauf nehmen. Aber ja, war ein also super Hip-Hop-Untergrund-Event. Werde nächstes Jahr, glaube ich, safe einfach wieder am Start sein. Plus ich habe zum ersten Mal, also ich hab lose schon mal mit ihm zu tun gehabt, so davor. Ich hab zum ersten Mal einfach mit Skinny Finster, der eine der wichtigsten Größen irgendwie ist, im Real Life gequatscht. Und es war auch irgendwie, also ein super, super netter Dude einfach. Ja, ich hab noch ein Tape in die Hand gedrückt bekommen. Es war wholesome irgendwie.
Korrekt.
Ja, einfach nice.
Ja. Ja, perfekt.
Das war die Story.
Das ist die Story so, ja. Ich habe keine Konzerte erlebt letzten Monat. Ich müsste mal doch mal durchgucken. Also keine Hip-Hop-Konzerte auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich freue mich auf Tropical LTD, die ich endlich zum ersten... Stimmt ja gar nicht. Wir hatten die... Das ist alles so hard on the edge, einfach so, weil es ist November. Ich hatte ja meinen legendären Auftritt in meiner neuen Profession. Ich war ja Mercher.
Natürlich. Ey, wie konnte ich das vergessen?
Ja, du warst ja auch da, Tom. Ich habe mich mehr oder weniger freiwillig gemeldet, reingedrängt, wurde übernommen. Aber ich habe Mercher gemacht bei Tubby Pilgrim in Berlin im Schokoladen. Das war sehr schön, das hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe das Gefühl, an mir ist eine Mercher-Legende auch verloren gegangen. Ich habe den falschen Beruf eingeschlagen.
Ja. Ich glaube, Mercher kannst du zu jeder Stage deines Lebens werden. Scheiße. Hol dir die nächste Kündigung ab und dann sehe ich dich am Merch-Stand, Leo.
Ja.
Ich habe ja am Anfang auch ein bisschen mit dir da gechillt. Die Art und Weise, wie du die Leute reingequatscht hast ins Kaufen, war schon wirklich fulminant.
Ja, ich finde, ich habe das gut gemacht. Also ja. Von mir selbst Bestnoten.
Ich glaube, du hast auch insgesamt Eindruck hinterlassen, denn ich weiß noch, als ich irgendwann rausgegangen bin und ich einfach so Leute hab, so überhört habe, die da zusammenstanden und meinten, ja, ja, und das am Merch stand, das ist doch Leo vom Rap-Stammtisch. Und
ich
so,
ach, guck mal. Das glaube ich immer noch, dass es gelogen ist.
Nein, ich schwöre dir.
Das ist auf jeden Fall doch gelogen.
Nein, ich schwöre dir.
Aber warum solltest du, ja...
Ja, du hast ja zum Beispiel
auch... Okay, ich habe 3 Leute bezahlt, damit die das machen, damit du die Geschichte hier im Podcast so erzählen kannst.
Schlau.
So macht man
was
das.
Was für ein Trick.
Ja,
aber du hast auch...
Was für Service man alles bei Fiverr bestellen kann, man glaubt's gar nicht.
du hast aber auch Stickers verteilt, ne? Also von
ich
daher...
Ich habe ein paar Sticker dann hingelegt. Das war mein... Ja. Danke. Der, vielleicht hören, auch, schon hören uns da. Vielleicht auch ein, zwei Leute zu. Das ist aber auch leider der Grund, warum ich halt... Also ich habe vom Konzert viel gehört, aber gesehen habe ich nicht so viel. Aber nee, es war, glaube ich, eine gute Stimmung und es war eine gute Atmosphäre.
Ja.
Manchmal war es ein bisschen uneindeutig, weil viele Feature-Gäste auch da waren, wo es dann vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr abgehen sollte. Und das hat irgendwie zur vorherigen Stimmung nicht so gut gepasst.
Ja, es war so ein bisschen familiär und lieb. Und als dann das ja. Internet halt nochmal, scheiße, wie heißt der Hit nochmal?
Menü.
Ja, genau, ach. Venue gespielt hat. Ich war halt der Einzige, der quasi den Kreis genutzt hat. Es wurde brav ein Kreis aufgemacht, aber dann hat niemand reingegangen, außer mir halt.
Oder? Was hast du allein in diesem Kreis gemacht?
Ritual.
Circle Pit. Ja, quasi wirklich so ein bisschen Ritual. Ich hätte vielleicht noch ein Tier schlachten sollen oder irgendwie sowas. Das wäre auch noch beeindruckend gekommen. Nein. Ja. Irgendwann sind vielleicht so 2, 3 Leute dann noch mit dazugekommen, aber dann hat sich der Kreis auch einfach wieder geschlossen. Das war nicht unbedingt die Stimmung für den Abend, sondern die Leute.
Ja, aber ich finde es trotzdem okay, dass man es probiert.
Das ist na klar.
Okay. Ich finde das.
Na klar.
Nee, aber war eine gute Stimmung, hat Spaß gemacht auch.
Ja. Ja, und Tabi halt einfach auch eine Live-Ikone für mich. Ich finde es super nice, wie sie auf der einen Seite das Rap-Ding halt durchziehen kann und sie kam direkt halt auch mit einem schnelleren Song rein, bei dem ich ganz kurz dachte, warte mal, was ist das jetzt für ein Text? Okay, ich kenne die älteren Sachen von ihr auch nicht so ganz gut, aber warte mal, nee, das passt doch nicht, warte mal, das ist doch irgendwie was anderes. Bis sie dann von ihrer DJ unterbrochen wurde und gesagt wurde, du, nee, das ist nicht dein Text, das ist Mondfinsternis von Kollega. Und sie den halt erstmal angefangen hatte.
Jetzt müsstest du dir den Moment sehen, wo David sich so an den Kopf gefasst hat.
Ja, weil dieser Switch immer zwischen dem Rappen und Gesang mit den verschiedenen Features, die am Start waren.
Ja, Tommy Pilgrim, Rap Mondfinsternis vor GTA 6. Ist passiert. Naja.
Danke, Hip-Hop.
Ja, nee, aber es war ein super Konzert und hat Spaß gemacht.
Ja, es hört sich cool an. Und ja auch so, als ob du gegebenenfalls nochmal als Mercher irgendwo einspringen würdest in einer friendly Umgebung.
Ja, ich, also Anfragen höre ich mir gerne an, sagen wir es mal so. Aha. Da kommt es dann auf die Umstände auch an und
fair.
Whatever. Ja. Whatever ist so. Nee, aber das war funny.
Aber frag Leo auch einfach an für alles Mögliche, was ihr verkaufen wollt. Also, ich kann mir vorstellen, du kriegst alles Mögliche
er
unter
hört
die Leute.
Erstmal alles an.
Ja, Angebote hören wir uns gerne an. So ist
nicht. Ey, mir ist übrigens eingefallen, ich war auch noch auf einem anderen Hip-Hop-Konzert. Das war ungefähr. Ich weiß nicht, ich glaube, das kleinste Hip-Hop-Konzert, was ich je gesehen habe, also quasi auch das Intimste, wie auch immer.
Eine Cypher auf dem Kaufland-Parkplatz?
Nee, wir reden hier schon über ein Konzert nicht, mit Eintritt.
Nicht und deine Vergangenheit.
Also okay. Ich habe bestimmt Hip-Hop-Momente in kleinerer Runde erlebt, weil es war schon, also im weitesten Sinne ein normales Konzert, nicht ganz so, aber genau. Ich war beim G-Day von Optimane, der quasi in seinen Geburtstag reingefeiert hat mit einigen G-Day. Anderen Leuten. Und müsste Leo sehen, wie er fast von seinem Stuhl gerutscht ist, aufgrund dieses Begriffs. Und das war in einer Bar in Neukölln, die so Cyberpunk-themed war. Und dementsprechend auch so eine Bar, die halt vorne so einen Eingangsbereich quasi hatte, wo dann so ein Mini-Stage hingebaut wurde. Und ich glaube, es waren dann so roundabout 30 bis vielleicht maximal 40 Leute irgendwie. Und die haben sich dann ein Konzert gegeben von, also Optimane einmal, hat aber noch Pearls gerappt, die auch auf so ihrem Dirty South Flow auf jeden Fall ist. Ja, und Mr. Max und Kapuz waren auch noch dabei.
Jawohl.
Also ein sehr untergründiges Line-Up auch. Und das war irgendwie, also anders wholesome, weil es halt, also das war so eine, du bist halt in so einer Location gewesen, in so einem Raum. Und eigentlich kanntest du irgendwann während dieses Konzertabends, Musikabends irgendwie zusammenkommst, die einfach jedes einzelne Gesicht, was da drin ist, mhm, in diesem Raum, was du ja sonst bei Konzerten nicht hast, du bist ja immer noch halbwegs anonym in irgendwie einer Art von Menge. Und es war da halt gar nicht so. Und es hatte auch irgendwie was Spezielles. Und das Schöne war, er hat sein neues Album exklusiv von vorne bis hinten durchgespielt. Und es hat mir sehr zugesagt. Waren geile Beats dabei. So Fit Mella Arrangement gab es da zum Beispiel zu hören. Oh, also geil. Nur um eine Sache rauszuheben. Und habe ich extrem Bock drauf, auf jeden Fall. Genau, das habe ich auch noch gemacht. Das war
das raus.
Sehr cool. Oh, wann das rauskommt, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob das alles schon fertig recorded und produziert ist. Ich nehme an, das dauert noch eine kleine Weile. Aber es ist fertig geschrieben. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Fertig, um es zu performen. Das reicht manchmal.
Ja, ja, voll. Es war ein richtig schöner Lebemann-Abend, einfach so.
Ich hab schon viele Hip-Hop-Konzerte gesehen, wo ich Songs, wo Rapper Songs performt haben, die dann nie rausgekommen sind.
Ja, das ist auch passiert schon mal.
Komplett, ja. Deswegen ist es immer wieder spannend, aber gerade so speziellere Konzerte wie so ein G-Day, das muss man dann mitnehmen, weil da passieren magische Dinge manchmal. So ist es.
Bin ich gerade so dumm? Was ist die Übersetzung von G-Day?
Geburtstag.
Ja. Wie B-Day, nur dass es halt ein G ist, der seinen B-Day hat. Also es ist ein G-Day.
Also the most obvious.
Okay. Ich dachte, es wäre irgendwie noch was Komplizierteres.
Nein.
Gut.
Hip-Hop, er ist bekannt für Komplexität und komplizierte Sachen.
Ja, schon.
Ja, manchmal. So, Es ist November, ich weiß nicht, ich glaube so die richtig, richtig, richtig großen deutschsprachigen Hip-Hop-related Alben, die sind irgendwie diesen Monat nicht gedroppt. Ich glaube, das kann man schon im Wesentlichen sagen.
Was würdest du jetzt mit groß meinen? Also die...
Die uns irgendwie beschäftigen, wir sagen so. Das ist, wenn wir unsere Jahresrückblick formen würden, werden diese Alben drin sein. Ich habe noch eine EP, die ich gerne drüber sprechen will. Aber was eigentlich, wo ich überleiten möchte, ist, es ist irgendwie... Vor ein paar Tagen ist ein überraschendes Kendrick Lamar-Album gedroppt und Anfang November kam ein Tyler, the Creator-Album raus.
Ja, ich genau gesehen, als ihr aufgenommen habt, die letzte Folge. Ne?
Ich habe gesehen, ja, wir haben, David hat es ja schon auch damals angeteased, er kann gar nicht drüber sprechen, weil er hat es nicht gehört, keine Zeit und ehrlicherweise David auch traurig, weil er überhaupt keinen Bock hatte, das mit mir zu besprechen, kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen umso schöner, dass du jetzt wieder da bist, Tom. Du hast auch Bock auf Tyler, the Creator. Spricht, ich melde mich ab.
Ciao Leo, bis später.
Ich gehe auf meine Kompetenzen. Ich mache Zwischenrufe.
Bitte freche Zwischenrufe.
Young Buck.
Dazu kommen wir gleich. Ja, genau.
Ja, also letztes Mal war es ja wirklich exakt der Tag, als wir aufgenommen haben. Aber also ja, ich war halt einfach arbeiten. Aber wir haben jetzt quasi seit fast genau einem Monat Chromacopia. Und ich finde es ehrlich gesagt komplett gut, dass es nicht so ist, dass ich jetzt einen Tag Zeit hatte oder drei Tage Zeit hatte, um dann meine Meinung rauszutröten, weil ich habe es in der Zeit sehr oft gehört und man entdeckt super viele Sachen, glaube ich, auch noch, wenn man da so durchgeht. Insofern ist es eigentlich ganz schön, einen Monat Zeit gehabt zu haben, um in dieses Album reinzugehen.
Ja, wenn du jetzt über Dinge sprichst, die du dann später noch entdeckst, würdest du da spontan sagen, eher musikalisches, was du noch entdeckt hast oder eher textlich-inhaltliches?
Eher textlich-inhaltlich, weil ich glaube, wenn ich reingehe, einfach erstmal Musik und Flow am ehesten höre und also Texte kriege ich mit, was ich mitkriege und gehe ich rein, wie ich reingehe, aber er erzählt ja auch teilweise persönliche Stories und so weiter und manchmal brauchst du 2-3 Listens, bis du checkst, was für eine Art von Story, aus welchen Perspektiven dann wie erzählt ist. Also er hat ja zum Beispiel auch Songs drinne, wo er auch aus der Perspektive einer anderen Person, die in diese Story ist, rappt oder deren Sicht quasi schildert. Und also sowas fliegt, glaube ich, beim allerersten Hören erstmal über mich hinweg und es juckt mich erstmal nicht so dolle. Das checke ich dann halt danach. Ich glaube, sowas dann nach und nach.
Total. Genau. Also gehe ich vollkommen mit. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, dieses Album ist auch musikalisch wieder so komplex aufgebaut. Da sind so viele Feinheiten mit drin, dass ich auch beim dritten, vierten Hören immer noch mal Sachen wieder rausgehört habe, die ich auch richtig bemerkenswert fand. Also ich finde, man kann es echt auf allen möglichen Ebenen sich so angucken.
Ja.
Und was auch wieder richtig geil war, ich glaube, wir haben es beim letzten Call Me If You're Lost Mixtape-Album ja schon so ein bisschen besprochen, da ging jeder Song wieder ineinander über. Ja. Aber alles so eingeleitet durch DJ Drama.
Ja, genau.
Und der so ein bisschen den Rahmen gebildet hat. Im Grunde passiert das Gleiche hier ja auch bei diesem Album.
Jein.
Okay, aber weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, es gibt diesen Flow und es geht ineinander über und es ist, genau, es gibt diesmal nicht diese Moderationsstimme quasi, nicht durchgehend, nicht so wie auf ja. dem Come You Forget Lost Album. Ich glaube, der Nine-Part kommt so ein bisschen davon, dass ich sagen würde, die beiden Alben davor, Come You Forget Lost und auch Igor, die hatten musikalisch, waren sie schon sehr, sehr zusammenhängend und hatten alle eine zentrale kreative Richtung. Ich finde, hier ist es halt viel mehr durchmischt und hier, ja. also hier sind auch, die anderen Alben kamen aus so einer Phase und einem Blickpunkt und haben dann irgendwie alles ausgebreitet und hier wird halt zurückgegriffen auf Sachen und Geschichten, die teilweise schon Jahre zurückliegen und alles so ein bisschen ineinander gemischt und musste eigentlich den Weg so ein bisschen selber erschließen, wann er wie, von welcher Zeit erzählt. Aber ja, es gibt diese Übergänge und es gibt diese Übergänge, die halt alles miteinander verbinden, ja.
Genau, die wirklich die musikalischen Übergänge, also dass die Songs auch ineinander übergehen. Gleichzeitig, ich finde, seine Mutter und wie sie diese Kommentare zwischendrin abgibt und so, ist für mich ein bisschen die Erzählerin dieses Albums und hält irgendwie thematisch auch die Sachen so halb zusammen, auch wenn es immer wieder unterschiedlich ist.
Ja.
Und das macht das Ganze natürlich wieder für mich auf so eine weirde Art und Weise persönlich, weil es ist ja auch wirklich seine Mutter, es ist nicht irgendjemand.
Ja, voll. Ne? Das macht's halt, also das macht's auch einfach wirklich noch deutlich emotionaler, wenn du also DJ Drama, schön und gut, so noch hält gegen DJ Drama, das ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn du Tylers Mom halt einfach erzählen hörst und es setzt dir auch diese Geschichten, die er aus seinem Leben erzählt, die größtenteils eher persönliche Geschichten sind, in ganz anderes Licht nochmal, wenn du auf so eine persönliche Ebene auch mit dieser Stimme, dieses durch, also die moderiert es nicht durch, aber sie ist halt ab und zu immer da und gibt so einen Einschuber, so einen schlauen Gedanken wie always wear a condom.
Ey, wichtige Sachen. Fast schon so ein bisschen, als ob sie auch so die Grundüberzeugungen, die vielleicht bei ihm auch noch übrig geblieben sind, damals schon so in ihn reingesprochen hat. Und wenn ich mir nur vorstelle, dass es nur mit halb so viel Energy ist, wie sie es auf diesem Album macht, wenn sie sagt, don't you ever in your motherfucking life dim your light for nobody. Weißt du so, das hat einfach was so richtig, wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter so Dinge zu mir sagen würde. So, das fällt, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, als wenn DJ Drama das sagt, ja.
Ja, absolut.
Und kannst du das Light fühlen? Kannst du das Fire Inside fühlen? Also ich will jetzt keine krasse Albumbesprechung machen, wo wir jeden Song einzeln durchgehen, aber wir müssen ganz kurz auf St. Chroma und das Intro quasi eingehen. Weil das für mich.
Dann mach du das doch zuerst und erzähl vielleicht, warum der für dich so wichtig und outstanding ist. Es ist sicherlich nicht der Song, den ich rauspicken würde.
Ich finde, der hat eine unfassbare Energy. Es kommt erstmal so fast mit so einem Marschieren-Rhythmus das Ganze rein. Also wirklich, als ob da Leute marschieren würden. Und irgendwie habe ich das ganze Album über auch musikalisch immer wieder so Marching Band. Einflüsse mit drin, so viel, so Drumrolls und solche Geschichten, Blechbläser und also sowas, was da auch dazu passt.
Locker beim Song Father Was Dead, da gibt's ja locker auch diese Schritte zu hören, auf jeden Fall in dem Intro, da geht's ja auch um Soldiers, die zu irgendeinem War gehen oder sowas.
Ja. Also,
ne, da kommt auf jeden Fall dieses akustische Element auch wieder rein.
Ja, genau das. Und der kommt halt, finde ich, mit einer Energy rein, die sich dann halt so richtig geil steigert, weil er ja auch im ersten Part eher so flüstert und das so ein bisschen wie so ein fast schon Yin-Yang-Twins-Whisper-Song ist und sich immer weiter steigert und dann halt in dieser Hook von Daniel Caesar gipfelt, die, finde ich, einfach auch mit so einem Herz einfach irgendwie auch gesungen ist. Und wenn dieser Drop zum nach der Hook dann kommt, die dann auch mit so einer wilden Drumroll und dann geht das Ganze in so einem fetten Bass über, da bin ich schon wieder, wenn ich da teilweise durch die Straßen laufe mit guten Kopfhörern auf, wie so ein wahnsinniger Dirigent, der dann diesen Drumroll mit einläutet und so. Boah, das nimmt mich so hart mit, ey, ich finde das so gut.
Die meisten Dirigenten, die ich in letzter Zeit gesehen habe, machen zum Glück nicht so.
Die machen jetzt nicht.
Ja. Ich checke voll, was du meinst.
Ja, aber,
zur Erklärung für alle Leute zu hören, Torben hat wild durch die Luft gewedelt, als würde er den Drumroll selber auf das Teer spielen wollen.
Eventuell wurde das auch fotografisch eingefangen.
Es hat bei weitem nicht die Intensität dieses Songs und wie ich mich dabei fühle eingefangen, aber.
Ja.
Okay. Fair enough.
Ja.
Ja, und dann auch kranker Übergang direkt zum nächsten Song. Ich finde, der Einstieg in das Album hat unfassbar viel Energie einfach.
Ja, voll. Hat er auf jeden Fall auch am Anfang, ich dachte einfach, als ich zum ersten Mal einfach nur gehört habe, ohne jetzt auch irgendwie dann direkt aufs Handy dabei zu gucken, sondern einfach Album angemacht, dachte ich, es ist auch einfach ein Beat-Switch halt. Also ich glaube, ne, Thema Kendrick, so, wenn es ein Kendrick-Einstieg wäre, dann wäre es einfach ein längerer Song, der diesen Switch zwischendurch hat und es wäre halt diese eine Nummer. Bei Tyler sind es halt zwei, genau. Und dann geht's halt irgendwann über zu Paranoid, zu Noid, was ja auch der einzige Song war, den ich davor schon so komplett gehört hatte. Auch immer noch geisteskrankes Sample irgendwie von dieser afrikanischen Band. Und ich finde, danach ging es halt nur sweeter weiter. Also ich mag, glaube ich, extrem den Block mit Darling Eye, wo er so quasi ein bisschen erklärt, warum er sich immer wieder verliebt. Und
ist Monogamie doch, ist nichts genau, für mich.
Genau, das ist der Cody-Song quasi. Und ich finde halt super cute diesen Hey Jane, aber auch den Judge Judy. Also ich finde halt jedes Mal, wie er so erzählt, was da passiert ist, man kann sich halt so voll reinfühlen. Also auch wenn man das jetzt, also ich habe es Gott sei Dank jetzt nicht eins zu eins so erlebt, ist die andere Panik, aber ich finde es halt also so krass gut zum Mitfühlen. Einfach auch, das ist echt eine richtige Kunst und gleichzeitig ist es musikalisch, holt es mich komplett ab. Also ich könnte den auch komplett ohne den Inhalt geben. Der hat einfach so viel tollen Inhalt.
Ja, man, es gibt so ein quasi wie Making-of-Video zu dem Album von Tyler, wo man halt auch nochmal sieht, der Typ ist musikalisch so gut, der ist so fein einfach, wenn der viele von den Sachen einfach selber dann auch einspielt, ausproduziert, sich die Leute nach Hause holt und die in seinem Studio die Sachen einsingen, einspielen lässt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das Sample bei Noid wirklich ein Sample ist, sondern ob das nicht jemand wirklich auch eingesungen hat live für ihn.
Eingesungen?
Dieses.
Ach, das Paranoid quasi. Oder welches meinst du?
Nee, dieses am Anfang. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt. Nee, es ist kein Englisch. Das ist auf jeden Fall eine andere Sprache.
Ich glaube, das ist auch ein Sample. Aber ja, okay. Kann ich jetzt nicht beantworten.
Ey. Haben wir jetzt schon über Young Buck gesprochen?
Gleich. Willkommen dazu, denn das wäre dann als nächstes wahrscheinlich der Block, der dann auch noch kommt, wo es ein bisschen wilder zum Durchdrehen einfach wird und er sich natürlich auch absurde Features noch mit drauf geholt hat auf dieses Album.
Ja.
Ich klammere Lil Wayne da jetzt mal ganz bewusst aus, weil der für mich fast schon der langweiligste auf diesem Song ist.
Der geht so super unter, weil es sind noch Glorilla und Sexy Red auf dem Sticky-Song drauf, der sowieso einer der wilderen ist, ja.
Ja, und da zum Beispiel auch ein Beat-Switch, der halt einfach ganz frech ein Young Buck-Sample von dem Song Get Buck mit eingebaut hat, der aber auch live wirklich nochmal von Blechbläsern eingespielt wurde. Das hat man auf jeden Fall in diesem Behind-the-Scenes-Making-of-Video gesehen. Voll geil. Ist tatsächlich ein Beat, auf den ich damals irgendwie angefangen hatte, was zu schreiben, ein Song. Deswegen war ich so, hä, was passiert hier jetzt gerade? Wo sind wir? What year is it? Unfassbar faszinierend, was der Typ einfach ja auch für eine musikalische Geschichte schon hat, Tyler, meine ich jetzt. Und in was für eine Art Midlife-Crisis der jetzt irgendwie mit, wie alt ist der? Mitte 30?
Ja, Mitte 30, denke ich.
Da irgendwie auch
ich schon. Ich meine, ja.
Kommt auch bald uns, bei mir.
Ja, aber halt.
Ist, glaube ich, bei mir schon.
Aber halt, eure wird halt anders aussehen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich check das immer, wenn Leute das machen. Bei Tyler, glaube ich, würde ich es immer durchgehen lassen. Aber manchmal komme ich nicht so ganz mit, wenn irgendwelche Rapper, die eigentlich also super fame sind und die also mehr als nur so eine ich bin 100 Tage berühmt Karriere haben, also anfangen sich darüber auszukotzen, dass ihr Leben nicht so gut läuft, wie sie denken. Ich verstehe das auf einer emotionalen Art und Weise komplett und wie gesagt bei Tyler sowieso, aber es ist halt auch nochmal ein anderer Flex, wenn du irgendwie auf einen Song drüber nachdenkst, dass deine ganzen Freunde und Freundinnen oder viele davon halt anfangen, Kinder zu bekommen und dann halt die süßen Bilder mit den Kiddies irgendwie auf Insta posten und man sich so denkt, ja, was geht eigentlich bei mir? Ach ja, ich kann nur Bilder von meinem Rari und meinen wilden Anzügen posten und ich denke mir halt so, ja, du hast halt so das tausendmal coolere Leben, so hör auf, dich über diese Scheiße zu beschweren, was soll das?
Und genau an die Stelle habe ich auch gedacht.
Oder alternativ einfach zwei Katzen holen.
Ja. Der Profi-Tipp.
Ganz ehrlich, wenn er da an dem Rari lehnt in seinen wilden Anzügen, würde er diese Bilder sich wahrscheinlich auch angucken und denken, könnte vielleicht auch eigentlich schön sein, aber ist einfach nicht mein Leben. Ich muss mich weiter der Musik opfern und bin dann mit meinen Grammys ganz alleine.
Wirklich, warum kann ich nicht einfach nach Berlin-Charlottenburg ziehen und zwei kleine Katzen drin haben in der Wohnung? Das ist doch der Traum.
Dazu Zitat von Marcel Reich-Ranicki: Im Taxi weint es sich immer noch einfacher als im Bus.
Hm.
Ja. Deep.
Deep. So kriegen wir die Zitatkarre noch reingedrückt und wir haben plötzlich andere Quotes klauen und als eigene ausgeben. Nice.
Ich nehme diesen Preis nicht an.
Okay, back to Tyler, please. Ja. Ich möchte nicht sein abgleiten. Was ich auch noch wild finde, Doechii, wichtiges Sample auf Balloon.
Aha.
Also ja, komplett durchdreht auch einfach. Also
mega geil.
Ja.
Und also, der Song ist aber so krass positiv irgendwie. Ich finde, der macht so richtig gute Laune einfach auch vom Instrumental her. Aber sie selbstverständlich wieder ihre Swamp-Bitch-Attitude rausholt und schon aggressiv auch wieder über das Ding rübergeht.
Ja, sie schreit ja am Ende einfach rum.
Mhm.
Aus Gründen.
Aus Gründen, ja.
Ja, und da, also ich finde fast schon, das Balloon fast schon ein super Outro-Song gewesen wäre. Und dann kommt aber noch Find Your Way Home, der schon auf eine Art auch irgendwie versöhnlich ist und eher so ein bisschen melancholisches Gefühl aufmacht. Und also es ist schon sehr wholesome, irgendwie dieses Ding so zusammenhaltend am Ende. Mhm. Kann man echt nicht sagen.
Okay. Ja.
So für ihr als Tyler, the Creator-Konnoisseure, wo rankt ihr das Album in seinem Gesamtkunstwerk ein? Ist es das Beste?
Das ist eine Hardcore-Frage.
Nee. Ja, mir scheißegal.
Nee.
Gefühl. Wie viel Tyler, the Creator?
Also ich könnte es dir auf so einem, in so einer Tierlist könnte ich es dir anlegen, also wäre es B. Obwohl, warte mal, es gibt auch noch S, ne? Es gibt S, A, B, C, D und so weiter. Ja, dann würde ich es wahrscheinlich in die A-Column einordnen.
Ich würde mindestens A. Ich würde vielleicht sogar S sagen, aber auch einfach, weil ich es, ja,
eine besondere Art und Weise. Okay, was ist S bei euch, Tyler, the Creator?
Da würde ich schon Igor reinschmeißen. Das ist zu krass.
Ja, würde ich, glaube ich, auch mitgehen.
Okay.
Schwierige Frage, muss ich noch weiter drüber nachdenken.
Ja.
Nee, müsst nicht, weil das Thema ist damit jetzt abgeschlossen. Also, du kannst weiter drüber nachdenken, aber nicht mehr im Podcast. So, also könnt ihr weiter drüber nachdenken, wenn das nächste Album rauskommt, aber jetzt reicht's auch mal.
Ja, es wird irgendwann kommen.
Leo, was hast du so gemacht?
Ich habe auch einmal das Tyler, the Creator Album gehört und habe gedacht, ja, David und Tom werden schon was dazu sagen. So, es holt mich halt einfach nicht so richtig ab. Also, es ist halt, ich brauche das nicht zum tausendsten Mal zu sagen, so musikalisch sind da immer auch sicherlich irgendwie Songs dabei, wo ich denke, es ist irgendwie nice und cool, so, aber ich bin einfach in dieser ganzen Tyler, the Creator-Welt nicht drin und ich habe auch irgendwie noch nie so richtig das Gefühl gefunden, dass ich jetzt denke, so hey, ich zieh mich mal so richtig krass rein und es ist auch okay für mich.
Ist es okay für dich, wenn wir direkt nochmal das andere große US-amerikanische Album
Ich habe ja gesagt, dass sie ja auch nochmal über abhandeln. Kendrick Lamar.
Aber vielleicht kannst du da ja oder hast du da ja noch ein bisschen mehr Bezug dazu?
Ja, natürlich, weil
also ich finde es nämlich sowieso erstmal spannend, weil Tyler ja gesagt hat von sich selber, er ist der beste hinter Kendrick. Er hat quasi schon den King-Status von Kendrick irgendwie anerkannt, sagt aber, er ist der Beste danach und betont in einem anderen Song auch nochmal, er hat halt absolute Freiheiten in der Art und Weise, wie er sich künstlerisch ausdrückt, die niemand sonst hat. Und ich bin jetzt noch nicht so sehr in das Kendrick Lamar-Album reingegangen, aber ich muss schon sagen, holt mich nicht ansatzweise so sehr ab wie das Tyler-Album.
Ja, also die Aussage kann ich nicht so ziehen, weil das holt mich beides nicht so richtig ab. Also es ist halt einfach so. Es ist, Mann, Kendrick Lamar soll seine Dinge machen, so, aber irgendwie, ich habe es mir jetzt nicht irgendwie 15 Mal im Detail angehört, ich habe es 2-3 Mal gehört und es ist irgendwie nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist halt ein krasser Song, den ich mir wirklich sehr oft anhören würde. Und das ist irgendwie so funny, weil ich musste daran denken, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt vor so, ich weiß nicht, 5-6 Wochen oder so, schon locker her, hat Moneyboy irgendwie schon so einen Jahresrückblick als Rap-Song gedroppt.
Ich hab's mitgekriegt What? Und auch mir angehört. Also es gab einfach das Wrap-Up.
Man kann genau, das Wrap-Up von Moneyboy. Ja, und irgendwie, ich glaube, er hat Bezug drauf genommen, dass Kendrick Lamar beim Super Bowl, der jetzt in 2-3 Monaten ist, immer Februar, Januar, irgendwie so, dass er da die Halftime-Show machen wird, was ja immer eine große, große Ehre ist für amerikanische Artists, so, wo meistens eher so schon Mainstream-gefällige Sachen da sind und dass er jetzt Kendrick spielen kann, ist irgendwie schon ein bisschen cooler so. Mhm. Ich meine, er ist schon mal aufgetreten im Rahmen von irgendwie Dr. Dre und so Hip-Hop-Alliance, aber dass jetzt er wirklich selber auftreten könnte, ist schon Ich würde mich sogar, gab es schon mal einen Hip-Hop-Artist selber, der die da beim Super Bowl so eigen aufgetreten sind und nicht so im Rahmen von, okay, es reden so fünf Leute gleichzeitig auf. Ich glaube nämlich nicht.
Na, bei um wen rum war das letzte so geschart? Oder?
Ich nehme an, dass Leo das rausnehmen will, weil das ja mehrere Leute
waren. Das waren halt eben mehrere Leute, so, wo es darum ging, oh, da ist noch 50 Cent da und es ist noch Eminem da und Dr. Dre und es ist irgendwie die Dr. Dre Show, aber irgendwie sind ganz viele Leute. Und es gab auch irgendwie mal sowas, da war irgendwie Travis Scott und Big Boy und das noch da und es gab irgendwie Future Guests und es gab auch mal Black Eyed Peas, wenn man das irgendwie mit reinnehmen will, so ein bisschen.
Nee,
auch schon ein bisschen, naja, und so, aber nee, ist schon eine große Adlung und darauf hat eigentlich das, der Bogen, den ich spanne, hat man darauf zugenommen, hat gesagt so, ich weiß nicht mehr genau die genaue Line, aber er hat irgendwie gesagt so, ja, aber okay, alle sagen, er ist irgendwie die Größte, aber ich kenne keinen, der wirklich Songs von dem hört. Und dann denke ich mir so, ja, das ist halt so, das sind einfach irgendwie, es ist bestimmt total deep und es sind total kluge Gedanken und es sind ganz viele so Referenzen, die wahrscheinlich so in der amerikanischen Kultur super wichtig sind und super relevant sind. Aber wenn ich, was mir dann halt einfach wichtig ist, sagen wir, ich will einfach geile Songs haben, dann hat mich da jetzt nichts so krank abgeholt. Da fand ich halt wirklich diesen Battle-Song mit Drake, mit We Not Like Us irgendwie so. Der hat mich da einfach...
Sorry, aber We Not Like Us.
Ja, what the fuck, I don't care. Der holt mich dann einfach mehr ab, weil das ist einfach musikalisch ein Banger. So, und den habe ich da jetzt noch nicht entdeckt. Vielleicht einfach noch nicht gut genug hingehört. Ich weiß nicht, also das ist meine eigene Perspektive. Ich weiß, ihr denkt das nicht so. Aber habt ihr einen Pfaff-Song auf dem Album, wo ihr sagen würdet, das ist eigentlich ein Banger, den habe ich verpasst?
Also Squabble Up ist schon ein ziemlich lustiger Banger.
Okay. Gerade, also wenn du They Not Like Us so bezeichnest als Banger, dann würde ich sagen, Squabble Up ist dann nicht so weit weg, auch musikalisch.
Ist ziemlich nah dran, ja.
So, also vielleicht ein bisschen seltene Meinung und so. Ich finde, das sind eigentlich beides jetzt nicht so die übertrieben krassen Banger, also da kann man bestimmt einen guten Crip-Walk zu machen, so, aber das weiß ich nicht.
Den Crip-Walk dazu
machen. Ja, natürlich, genau darum geht's. Das ist
hauptsächlich der Maßstab an Banger. Kann man Crip-Walk zu machen? Okay, check. Abfahrt, Alter. Aber kann man auch den Horndog-Schuhschaffel dazu machen?
Oh, das wäre eine wichtige Frage, die getestet werden muss.
okay. So gut, aber okay, wir sind beide nicht so Riesenfan, David. Ging es dir ähnlich oder anders?
Ah, ich finde es schon enjoyable. Das Album ist jetzt noch nicht so lange raus, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, aber ob das so bleibt. Aber also ich habe es mir relativ schnell danach angehört, weil ich die Zeit hatte. Und ich habe es danach auch noch ein paar Mal durchlaufen lassen, einfach nur, weil ich Bock hatte. Also ich finde da schon viel Gefallen dran. Ja, ich finde das schon viel Gefallen dran
eigentlich. Hast du ein Beispiel, was besonders vielleicht sogar schon nach dem ersten Hören hängen geblieben ist?
Ja, also Squabble Up auf jeden Fall. Ich finde, also wenn ich den nicht gerade vertausche, aber also ich finde, der hat schon eine große Ähnlichkeit zu Not Like Us. Es gibt auch noch einen anderen Song, der ein bisschen Richtung Meet the Grams klingt. Also im weitesten Sinne finde ich, dass die musikalischen Ideen hier teilweise fortgeführt wurden, auch wenn die Songs natürlich selber nicht drauf sind. Und ich mochte zum Beispiel, also Squabble Up ist halt es ist so ein Jumpy-Beat, also der ist so ein bisschen unseriös. Und dann geht es danach in diese wunderbare Ballade Lufer zusammen mit SZA rein. Und das fand ich sehr gelungen, alleine schon den Übergang. Und ich finde es total touching, auch wie das arrangiert ist, der Lufer-Song. Also ich habe das schon, ich fand es schon sehr cool eigentlich.
Der ist schon sweet. Ich hatte nur irgendwie so ein bisschen das Gefühl, bitte verbessere mich, wenn das nicht so ist, aber als ob Kendrick da eigentlich kaum selber was drauf macht, als ob es eher so ein SZA-Song ist.
Ja, vielleicht nicht so schlimm halt.
Ja, genau. Also voll, aber... Das als dritten Song dann auch vom eigenen Album zu nehmen.
Ja. Also es gab natürlich auch Momente, es gibt diesen einen, warte mal, ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Titel das ist. Ich bin mir da leider wirklich nicht sicher. Aber das ist der, wo er rappt, dass er alles deserved und noch more deserved und so weiter.
Ah, ja.
Weiß nicht, ob das Reincarnated zufällig ist. Den fand ich nicht gut. Also dachte ich mir wirklich so, boah, das ist halt alles schon so ein, das macht halt überhaupt keinen Bock und es wiederholt sich und es bringt mir alles gar nichts. Ansonsten fand ich es aber auch inhaltlich eigentlich okay, wie er sich selbst, also ne, dieses Reincarnated ist ja zumindest thematisch auch durchaus prägend, weil er sich ja quasi ein bisschen neu erfunden hat. Es gab natürlich den viralen Beef irgendwie mit und gegen Drake. Aber es ist ja auch das erste Mal, dass er quasi ein Album nach langer Zeit nicht über TDI rausbringt. Das war ja beim letzten Kendrick-Album auch schon klar. bringt es also quasi über ein neues Label raus, wo er selber auch mit dem Management sitzt, macht also auch so ein bisschen einen Businessman-Move und stellt sich halt so ein bisschen auf, ja. Bringt sich ja auch nochmal krass als West Coast-Legende einfach in Front, versucht ein bisschen die lokalen Bezüge herzustellen. Mhm. Auch wenn ich schon von Leuten, die tatsächlich da eine Ahnung haben, gelesen habe, dass er halt, also er hätte durchaus noch mehr dann in L.A. Richtung Produzenten gucken können und hat es halt nicht unbedingt gemacht. Also er macht da so ein bisschen auf lokal halt, ohne so richtig lokal zu gehen. Also einer der Hauptproduzenten ist halt so Jack Antonoff, der so basically der Haus- und Hofproduzent für alle A-Klassen-Stars ist, wie Taylor Swift und so weiter.
Okay.
Ist halt so, ich glaube, er macht seinen Job extrem gut, aber es ist eigentlich auch der langweiligste Move, mit dem zusammenzuarbeiten, habe ich das Gefühl. Ja, halt diese Dinger. Deswegen, also ein bisschen ambivalent dazu, auch wenn ich die grobe Richtung davon eigentlich erstmal komplett ahne.
Ja.
Und was auch noch irgendwie, glaube ich, so ein wichtiger Punkt ist, viele Leute haben das angemerkt, dass er eigentlich bei, also gerade was auch so die Flows und irgendwie, ich weiß nicht, die ganze Attitüde angeht, dass einfach sehr viel auch geborrowed ist von Dorkeo, The Ruler, legendärer Rapper, der leider schon verstorben ist, der diese, also einfach, ich glaube, diese ganze Gegend einfach krass beeinflusst hat mit seiner Art von Hip-Hop. Und das vielleicht jetzt auch nicht an jeder Stelle so klar rauskommt, wie viel da eigentlich auf dessen Kappe zurückgeht, von wie Kendrick jetzt ist und jetzt klingt. Ja, halt so ein bisschen ambivalent, aber es waren coole Sachen dabei. Ich bin zum Beispiel auch auf jeden Fall Fan von auf dem TV-Off-Track, wo es den, zweimal gibt es den großen Mustard-Schrei. So.
Ja.
Das finde ich, also erstens, ja, er weiß natürlich, dass er da sehr meme-tauglich arbeitet, aber es ist auch funny. Auch das ist ein Track, wo es diesen Switch zwischendurch gibt. Also wenn du den anmachst, die ersten anderthalb, zwei Minuten, wirst du nicht denken, dass dieses Meme hier noch drinne passiert. Aber dann kommt halt der Switch und dann passiert das Meme direkt. Und es ist, also es ist, ich finde es super entertaining und das hat er geschafft. Ich, also wie gesagt, so lange ist es noch nicht draußen, aber das, ich werde es jetzt nicht so dolle feiern, wie ich tatsächlich Tylers Album feiere. Aber ich finde, also ich finde es auch keinen sinnvollen Vergleich zu sagen, ich bewerte jetzt das Kendrick-Album anhand des Tyler-Albums, nur weil die irgendwie ein paar Wochen auseinander liegen. Vom Release, ja.
Nee, gar nicht. Ich glaube, die wollen auch wirklich ganz unterschiedliche Sachen eigentlich so ein bisschen damit.
Ja, voll. Also auch die Position, in die sie sich selber irgendwie reinschreiben und reinrappen, ist eine ganz unterschiedliche.
Total.
Ne? Also Tyler öffnet sich ja eher und redet, also bei Tyler geht es viel mehr um Schwächen und bei Kendrick ist es noch eine weitere Victory Lap quasi, nur halt auf, keine Ahnung wie viel, auf den 10 Tracks halt diesmal.
Ja.
Eine weitere Victory Lap.
Ich glaube, was mich dann eigentlich am meisten noch enttäuscht hat, war der letzte Song des Albums. Gloria. Ja. Und was haben wir da mal wieder für einen Song? Es ist tatsächlich ein Song, bei dem man sich fragen kann, is it about a woman? Or is it about something else? Wir haben dieses Thema ja schon öfter mal gehabt. Und dass es dann wirklich wieder so eine Geschichte ist. Quasi, es wird die Beziehung zu einer anderen Person beschrieben und im Endeffekt stellt sich raus, aber es ist gar keine andere Person. Es ist die Beziehung zu seinem Pen, es ist sein Pen-Game, es ist sein Lyricism, es ist seine Beziehung zu, was er sich für eine Legacy halt aufgebaut hat. Da habe ich echt so ein bisschen gedacht, Mann, oh nee, dafür, dass du hier Pulitzer-Preisträger bist und irgendwie super lyrisch Dinge verpacken kannst, ist mir das einfach wirklich ein bisschen zu flach. So, da sehe ich es fast ein bisschen wie mit Elo, der sich dann über solche Sachen auch wieder dann in dem einen Song aufgeregt hatte. Und vor allem ist mir nochmal klar geworden, es gibt einen Tua-Song, der auch Gloria heißt und der quasi auch genau das Gleiche macht.
Kendrick klaut bei Tua.
Genau.
So ist es nämlich. Also, die Sache ist, ich habe den Kendrick-Song gerade nicht mehr im Ohr, aber den Tua-Song. Und der war wirklich absolut schrecklich. Alter, war das, also ich habe den auch nicht ganz angehört, das ging nicht, der ist ja viel zu lang. Alter, war das eine Tortur. Sorry, aber bei Gott, Alter.
Wow.
Shoots.
Das heißt Shots.
In dem Fall waren es Shoots.
Was?
Mir egal. Schneid es raus.
Ist der Gloria-Song von Tua nur deswegen auf der Playlist gelandet?
Ja.
Hoppla.
Leo, konzentriere dich.
Ich wollte gucken, wie lang der ist, weil du das gesagt hast.
Der ist super lang. Also der Tour-Song, nicht?
Ja, ich wollte aber wissen, wie lang.
Ja, dann sag uns doch, wie lang.
Das steht da nicht.
Aber
7 Minuten, das ist ja furchtbar lang.
Der hat noch ganz wilden Beat-Switch auch noch mit drin,
der sich
noch austobt.
Exakt, ich dachte nämlich, dass ich den Song zu Ende gehört habe, weil der halt abgeappt ist und dann ging halt einfach das weiter und dann, ja, puh, ja. Aber gibt's, also gibt's außer dem Namen noch eine andere Parallele?
Also inhaltlich Gloria, Glory, Ruhm, ne? Also im Grunde ist es inhaltlich sehr ähnlich, weil Tua ist halt eher so abonnent als, das ist fast wie so eine Göttin, die halt angebetet wird und der alles Mögliche opfert von seinem, um dann irgendwie glücklich zu werden, um, ne, wenn er halt erfolgreich wird und wenn er ruhmreich wird. Und er stellt das Ganze aber mehr als so eine strafende Göttin dar, die immer so, so opfer mir alles, damit ich dir dann irgendwann das Quäntchen Glück gebe. Und das ist halt schon was ganz anderes bei Kendrick, weil er wirklich eher eine Liebesbeziehung schreibt, die zwar auch beschreibt, die zwar auch ambivalent ist, so, aber das ist ja von dem Bild, was da gemalt wird, von der Gloria total anders.
Das wär ein bisschen die Frage, würdet ihr sagen, dass Tua jemals richtig Ruhm gehabt hat?
Aber genau das, darum geht's ja, weißt du, dass er sich immer wieder gefragt hat, muss er sich verändern, muss er irgendwie anders sein?
Ich meine die Frage auch vollkommen ernst und nicht als Seitenhieb, sondern ich meine es eigentlich völlig ernst. Ihr seid auf jeden Fall mit Tuas Schaffen und seinem Status auch
also vertraut. Also ich würde schon sagen, dass er eine ziemliche Bekanntheit spätestens mit den Orsons erreicht hat und das ja für ihn auch so eine ganz schwierige Geschichte war.
Das zählt halt auch nicht.
Ja,
ich habe schon nach Tua gefragt, nicht nach die Orsons.
Ja, aber ich glaube, du kannst die Orsons nicht beschreiben, ohne dass du auch auf die Einzelkünstler irgendwie eingehst. Weil die haben ja in ihren Alben auch immer ihre Solo-Songs und Songs da sind. Und ich glaube, also die Orsons machen ja keine Musik mehr und es ist ja durchaus zweifelhaft, ob sie es jemals machen. Und ich glaube eben, dass eine gewisse Art von Tua ist schon, ich glaube, das kann man schon sagen, im Vergleich zu den anderen produktionstechnisch viel stärker involviert und viel mehr wahrscheinlich auch krasser und auf einem anderen Level, wie die anderen das vielleicht machen würden. Und ich glaube, dass diese künstlerischen Differenzen, die sich darin auch widerspiegeln, das war ja immer so auch so witzig bei den Orsons dann auch so eingebaut. Mhm. Das ist schon, seit dem ersten Mal hat sich das eigentlich durchgezogen. Aber ich glaube, das war halt ein echter Konflikt da. Und ich glaube, das könnte auch einer der Gründe sein und vielleicht halt eben auch damit einhergehen, die Frage, wer wird wie daran monetarisch beteiligt. Grund dafür ist, dass die keine Musik mehr machen.
Ich erinnere mich auch noch, dass ich dazwischen mal eine glaubhafte Story gehört habe. Ich weiß leider die Story in ihren Details nicht mehr, aber ja, wir können es ja auch so offen lassen.
Ja. Allein wenn man sich anguckt, wie das Ganze angefangen hat mit dieser komischen Schweinegeschichte, dieses erste Album, wo sie diese seltsame Story erzählen von irgendwelchen Schweinen, die auf einer Insel leben und Tua einfach überhaupt gar keinen Bock auf diese ganze Kacke hat und seine Parts auch einfach nur irgendwelche
Klasse
ich hasse alles, was hier gerade passiert sind. Ja, das hat sich, glaube ich, immer so ein bisschen durchgezogen.
Ja, und die haben das dann halt teilweise so verpackt, was irgendwie auch charmant ist. Ich fand das auch lustig. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, ein echter Konflikt. Naja, egal. Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Na, weil du gefragt hast, ob er wirklich Ruhm gehabt hat. Und ich glaube halt mehr in dem Orsons-Kontext. Und das war für ihn, glaube ich, immer schwierig. So, von daher, wie viel opferst
du? Das könnte vielleicht immer wirklich sein, dass er eigentlich gerne mehr Applaus gehabt hätte für seine eigenen Sachen, die dann vielleicht auch so ein bisschen sperriger sind. Wobei, die letzten Sachen sind ja auch so ein bisschen gefälliger geworden. Mhm. Schon auch so. Und alle feiern grau ab, aber es hat irgendwie auch keiner gehört. Und das ist ein Untergrund-Classic, irgendeine gewisse Anweisung.
Absolute Lüge.
Was?
Das haben ganz viele Leute gehört und das ist ein
Er sagt das selber, dass es ja keiner gehört hat.
Das ist eine Lüge.
Also ich glaube, er regt sich einfach darauf aus, dass er damit vielleicht nicht so viel Geld verdient hätte, wie er es vielleicht gehabt hätte im Vergleich, wie Kritiker oder Fans halt das Album so krass hochloben. Und das ist, glaube ich, eher so das Thema. Und ich glaube, das ist aber auch diese Frage, die du gestellt hast. Ich glaube, das ist auch so eine Frage, die sich Tua selber irgendwie in gewisser Art und Weise oft stellt.
Ja.
Ich glaube, ja, egal. Ich will jetzt gar nicht mehr so, ich glaube, die beiden großen amerikanischen Rap-Alben, die haben wir jetzt abgeschlossen. Ich würde gerne ein bisschen nochmal rüber jumpen zu anderen Themen.
Ja.
Und was habt ihr denn dieses Jahr, diesen Monat so gehört, was aus dem deutschsprachigen Raum euch vielleicht zugesagt hat oder sehr zugesagt hat? Also Alben nicht so viel. Ich habe, weiß nicht. Torben sieht so aus, ob er was sagen will. Sprechen Sie.
Keine Alben, aber was mich so ein bisschen ähnlich überrascht hat wie das Young Buck Sample auf dem Tyler Song.
Sports Album.
Was?
Nein, mach weiter. Mach nur Zwischenruf.
Ramsey und Boondog haben einen Song rausgebracht, der heißt Tor. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Song selber wirklich so super geil finde. Aber der okay, Beat kommt, krass. Pass auf, der Beat kommt rein und ich habe so einen ganz harten Flashback gehabt, weil ich wirklich im ersten Moment sofort erkannt habe, das ist das Intro von der Serie Gargoyles, die Disney-Serie, die damals in den 90ern gelaufen ist. Ich war instantan wieder so 8 oder sowas und habe diese Serie oder beziehungsweise das Intro halt von dieser Serie im Kopf gehabt. Ich habe das auch direkt mal noch dahinter gepackt, hinter den Song. Also ich bin auch dafür, dass wir das vielleicht auch mit draufpacken. Finde ich großartig. Dieses Sample zu nehmen, ich sehe da eigentlich eher sogar so eine Art Mammut-Remix drauf, wo irgendwie richtig viele Leute brutale Achter oder sowas draufballern. Und,
das war ja auch schon mal ein großes Thema bei Chilo und Abdi, das Gargoyle-Dings.
Ach wirklich? Haben die das auch schon mal gehabt?
Ich weiß nicht, ob die das auch musikalisch so gemacht hatten, aber die haben, glaube ich, einen Song, der heißt auch so, und die haben auch, also, oder irgendwelche Videos, wo darauf referenziert wurden, weil die es irgendwie auch geil finden, aber die finden ja sowieso eigentlich jeden Quatsch geil, also, aber es sind immer so spezielle Themen, so, ich weiß nicht, aber ich lass mich das nochmal kurz gucken.
Ihr habt beim letzten Mal ja über die besten Fernsehserien geredet, ich würde jetzt nicht sagen,
auf die Eins.
dass Gargoyles auf die Eins kommt, aber so als Kinderserie, das war crazy dark irgendwie damals, ja. Das hat so, also ich glaube, das wird so heute überhaupt gar nicht mehr in einer irgendwie ähnlichen Form als Kinderserie so produzieren, weil das viel zu düster eigentlich immer wieder war. Kennst du das überhaupt oder ist das genau diese 5 Jahre Unterschied, die wir so haben?
Nee, ich kenne das, ich hab glaube ich den Punkt verpasst, wo es einen Hip-Hop-Bezug hatte, warum du drauf gekommen bist.
Das Intro von Gargoyles.
Ja.
Das Sample haben Ramsey und Boondog bei ihrem Song Tor.
Ah, okay, gut, den Punkt hatte ich verpasst, okay.
Ja. Vielleicht auch da nochmal, hast du eigentlich Tickets für das Ramsey-Konzert?
Nee.
Hast du auch nicht mehr bekommen? Ich habe nämlich jetzt letztens danach geguckt.
Ich habe es nicht probiert.
Hä, du hattest doch gesagt, dass du da noch hingehen wolltest, oder?
Zu dem Ramsey-Konzert? Ich habe gesagt, dass das stattfindet und dass man es überlegen kann.
Man muss bei David schon genau hinhören, was das bedeutet, was er sagt.
Ja, schon. Also da so krass ist Ramsey dann auch nicht, abgesehen davon, dass ich ihn dieses Jahr schon live gesehen habe. Ja. Also für Hip-Hop-Konzerte muss man schon echt viel darbieten oder die krassesten Leute hinkarren, dass ich da auch hingehe. Also ja. Ich war auch letzten Monat, also ich erzähle die Hip-Hop-Konzerte, aber ich war natürlich auf 3-mal so vielen anderen Konzerten, wo Leute tatsächlich Instrumente spielen können und sich der Sound ein bisschen anders anhört als auf den ausproduzierten Songs. Ich
finde, hey, aber Prinz Pi und seine Band, die können auch Instrumente spielen. Also 2015 war das auf Bonchance, Gargoyles.
Okay.
Ja, okay, aber das muss man wissen.
Aber danke für den Bogen nochmal. Da ich das nicht gecheckt hatte, also ich hätte es mir denken können bei der Reihenfolge, wie es in unserer Vorbereitungsplaylist ist, aber da ich das nicht gecheckt hatte und dann es mir einfach so angehört habe, nach dem Tor-Song, hatte extrem Vibe von, für mich hat sich das so angehört wie die Wartemusik, Pausenmusik, Überbrückungshintergrundmusik in so einem DVD-Menü von Game of Thrones Staffel 1 sowas. Das war dieses Gargoyle-Thema für mich.
Weird speziell, aber ja, ich sehe, ja, ich sehe, was du meinst. Aha.
Ja.
Aber es kommt halt einfach wirklich so richtig mächtig, ne? Da ist richtig absolute Dramatik, die da so drin steckt.
Ja, ich fand es auch irgendwie anstrengend, muss ich sagen. Ich habe es überhaupt nicht geahnt, aber ich finde es schön, dass du es tust.
Ich will jetzt eigentlich nochmal direkt rausfinden, ob die auch das Sample benutzt haben bei Gargoyles. Guck
das mal. Das weiß ich nicht, aber es bietet sich ja offenbar an, also vorstellbar. Die haben auf jeden Fall, das war auf jeden Fall bei Bonchance, das war irgendwie, das würde ich gerne auch nochmal in die Description packen, weil ich glaube, es gibt einen Trailer zu Bonchance, der für mich, ich habe das wahrscheinlich öfter gesehen als jedes Chill und Abdi Video, das ich jemals gesehen habe, wo die so eine Werbung machen für Bonchance und du weißt das mit, ja, wir lassen das in Aserbaidschan produzieren.
Ich weiß ganz genau, was du meinst, ja.
Genau, und das ist einfach legendärer Trailer. Also, das war sehr funny. Also eigentlich waren die Trailer witziger, besser als das Album damals, aber
Verstehe,
ja, eigentlich auch nicht. Naja, egal. Wie war's bei dir, David? Was hast du so deutschsprachiges? Gab's überhaupt was? Du kannst ja auch mal Nein sagen.
Also außer du willst zuerst reden, dann sage ich Nein. Aber nee. Ich hab eine coole neue Entdeckung gehabt. Das fand ich tatsächlich nice, weil ich glaube, ich habe dieses Jahr gar nicht so viele neue Artists entdeckt.
Ist Es geht bei mir auch so, weil du denkst schon so an den Jahresrückblick und sich so,
Newcomer. Ich weiß schon, wen ich als Newcomer nehme. Es ist nicht der gute Mann, den ich hier gleich bespreche, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, drüber zu stolpern. Und zwar ein Rapper aus Darmstadt, würde ich behaupten. Mindestens mal die Ecke. Aber ich bin jetzt ziemlich sicher, dass er von da kommt. Ich habe jetzt nicht so viel recherchieren können. Jovan heißt der Gude.
Ja.
Und der hat einen Song namens Stupid rausgebracht. Und ich bin einfach, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, Tizzy hat den in seiner Instagram-Story geshared oder
das
so.
Das passt. Ja, das passt.
Die Verbindung habe ich nämlich auch schon gezogen.
Sorry.
Warum?
Ich freue mich gerade nur drüber, wie du ausrastest auf den Fakt, dass ich halt über den Song in einer Instagram-Story gestolpert bin.
Lel.
Genau, aber manchmal sind die Teaser ja tatsächlich so gut, dass man sich denkt, na, wenn der Song ganz draußen ist, dann höre ich den mir tatsächlich immer ganz an. Und ich fand den so nice geflowt und so lässig, dass ich dann einfach angefangen habe, kurz zu hören, was Jovan bis jetzt rausgebracht hat. Und es klang meistens ziemlich lässig und cool.
Der Kollege ist extrem laid back, ja.
Ja. Genau, deswegen habe ich Stupid auf die Playlist gehauen und einfach noch, also einmal Musiala Freestyle, weil ich dachte, Leo freut sich vielleicht über weitere Musiala-Menschen. Und Chop Chop ist, glaube ich, so der Song, den wahrscheinlich, wenn andere Leute den schon auf dem Schirm haben, wahrscheinlich Chop Chop gehört, weil der auch schon ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Alles drei sehr gute Songs, meiner Meinung nach. Und ja, voll guter Newcomer, von dem ich mir jetzt einfach mal viel erhoffe, im Sinne von, bringt wahrscheinlich noch weiter gute Mucke raus. Ja. So. Macht extrem Bock auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Das, so ging es mir auch.
Ich mag ja sowieso immer schon gerne so Rap-Musik, Multilinguale, und da ist es ja wieder alles Mögliche drin. Also nicht nur, dass er halt Anglizismen am laufenden Band rausballert, was für mich so ein bisschen diese Verbindung zu Tizzy war. Und deswegen hatte ich auch, weil die Songs dann bei uns nacheinander kamen in der Vorbereitungsplaylist, ich das Gefühl, ja, das ist vom Vibe her teilweise so ein bisschen ähnlich. Aber
naja.
Ich finde auch gewagt, aber ey.
Es gibt schon so Anleihen. Tizzy ist auf jeden Fall auch bewandert, was so den US-amerikanischen Slang auf jeden Fall auch angeht, und kann da immer mal wieder auch so Sachen mit einfließen lassen.
Sind die Leute anwesend, jetzt mal so, die bewandert sind im US-amerikanischen Slang?
Pardon.
Perfekt. Perfekt. Oh mein Gott.
Nee, aber ich fand's.
Ihr seid frech. Ich liebe die Anmerkung, David.
Sorry, ich das nur lieb gemeint, Torben, du weißt.
Wartet, aber Jovan, genau. Alleine schon die ganzen NBA-Referenzen, das hat mich natürlich nur besonders gefreut. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Aber
US-amerikanischer Basketball, ein wichtiges Element von deutschem Hip-Hop.
Auf Art, ja.
Auf jeden Fall. Nicht mehr wegzudenken.
Wenn man mich fragt, peinlich.
Aber ich glaube, es waren auch noch diverse andere Sprachen noch mit dabei. Teilweise ein bisschen Französisch, bisschen was Türkisch-Arabisches auch irgendwie noch mit drin. Also
ja, wie Sasu sagen würde, normaler Slang von Straße halt, was man halt mal so gehört hat.
Was man mal so gehört hat. Ich hab's nicht gehört.
Bist ja auch im Homeoffice die ganze Zeit. Du gehst ja nicht mehr raus.
Bro, Spaß. Christian Lindner hat auch gesagt, auf der Straße fühlt er sich zu Hause.
Christian Lindner, deutsche Sasu.
Schmeckt.
Über die müssen wir nachher auch noch reden.
Ja.
Aber Christian Lindner, ganz originaler Dummkopf.
Ja, ey, Ampel aus. Wir können jetzt nicht der Podcast werden, wo wir noch über Ampel aus diskutieren. Das machen wir wann anders.
Machiavelli, der Rap-Stammtisch. Was gibt's Neues vom Korrespondentenposten in London, David?
Machiavelli-Podcast, die waren auf jeden Fall neulich auch, sind die über den sogenannten großen Teich geflogen, um dem US-amerikanischen Slang einmal vor Ort auf die Spuren zu kommen.
Und haben da Bewanderter noch drin zu werden.
Haben sehr viele deutsche Journalistinnen einen extrem wichtigen Beitrag für unsere politische Teilhabe und Demokratie geleistet, indem sie drei Tage vor der Wahl rübergeflogen sind, um ein paar originale Stimmen aufzunehmen, die man nicht kriegen könnte, wenn man sich einfach nur auf Twitter einloggt oder sowas. Danke für diese wichtige Perspektive.
Sie waren einfach nochmal näher an den Leuten dran.
Ja, nun gut, Leo, da du jetzt aber schon abgefragt hast, erzähl uns doch mal, was du an deutschem Rap oder überhaupt gehört hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du Songs drauf gemacht hast, und mindestens die Hälfte davon hat mich verstört.
Und weiß ich auch nicht genau, ob man die noch als Rap bezeichnen kann. Ja,
das habe ich mir, egal.
Ja, das sind auch, ich weiß, was ihr meint, aber das kommt nachher in die Honorable Mentions. Also ich sag's.
Aber hast du trotzdem was gehört? Was?
Ja, also es ist, wir haben schon davor viel gesprochen, wir haben gerade jetzt schon kurz erwähnt irgendwie die Verbindung, aber diese die EP von Tizzy kam irgendwie jetzt in den letzten im Folgenrhythmus raus, die Schurke EP, und das hat mir, also wir haben glaube ich 30 Songs schon gehört, aber ey, ich liebe das. Das ist eine geile Energie und das ist ehrlicherweise habe ich mir so gedacht, okay, warum finde ich so geil? Weil ich habe das Gefühl, da ist einfach so eine geile Wut und eine Energie drin, wo ich mir denke, wenn das vor 5 Jahren rausgekommen wäre, denke ich mir so, da wäre ich so krank durchgerastet, weil das so Sachen, die ich damals immer schon gedacht habe, so. Und dann, keine Ahnung, ich bin ja hier auch nicht mehr Straight Head Leo in Hauptfunktion. War mal mehr, kann man es auf einigen so. Voll. Da sehe ich ganz viel Straight Head Leo drin, was ich einfach sehr sympathisch finde.
Ja.
Und es ist einfach geil gerappt, es sind geile Beats und es ist, also es hören viel zu wenig Leute dafür, wie gut es eigentlich ist. Und ich hoffe, das geht inhaltlich so weiter. Ich meine, er sagt in den Songs selber so, ey, nächstes Jahr, ihr seid nicht bereit dafür und so, kommt also, will sich weiter. Ich habe richtig Bock drauf. So, das ist für mich richtig, richtig guter, spannender deutscher Hip-Hop, der halt wirklich was zu sagen hat, was sich halt eben nicht jeder gerade sagt. So.
Aber hast du ein Beispiel, womit du dich besonders so identifizieren konntest,
naja,
was den Hate jetzt angeht?
Naja, es ist einfach so viel diese Wut und halt einfach so diesen Abuser-Rap. Also es wird irgendwie so in gewisser Art und Weise ausgecallt. Ich checke auch irgendwie, dass irgendwie kein Name-Dropping betrieben wird. Das ist eigentlich nochmal eine andere Thematik, die man vielleicht besprechen müsste, dass ob das sinnvoll ist oder nicht. Hier wird es halt eben auch nicht gemacht so und ich finde es auch irgendwie okay, aber trotzdem ist die Wut, die da drin ist, die wirkt sehr authentisch. Und aber auch gut rübergebracht und so, dass du es trotzdem gerne hörst, weil es einfach gut gerappt ist. So, und viele auch schlaue Sachen gemacht. So, ich finde es, ich weiß nicht, also ging es euch nicht so? Habt ihr das nicht so gefühlt oder?
Also ich hab das sehr geahnt, dass die Ansagen, ich sag mal so direkt, wie sie halt sein können,
ja,
kamen. Also auch quasi der halbwegs nicht ausgesprochene Todeswunsch für diese Leute.
Das ist auch saustark.
Am Ende, das hat mich zum Beispiel komplett abgeholt. Das finde ich schon ganz sehr gelungen, weil das
ist der auch so. Reim nochmal, den man sich dann davor denken kann. Mir fällt es gerade nicht ein.
Extrem unsauber, weiß ich nur noch, weil sterben und dann
Dicker.
So.
Dicker.
Aber ganz ehrlich, aber wenn du dann quasi dir das für dich alleine denken können musst, dann wäre schon eigentlich besser, wenn noch ein bisschen sauberer wäre. Aber natürlich, ne, man weiß schon.
Die Kommentarspalten bei Julians Blog Battle Rap haben sich eingemeldet.
Würde
ich mal sagen.
Darum geht's mir gar nicht.
Das ist ein triolischer 16-Zeiler, würde ich sagen.
Geht einfach darum, dass Leute natürlich nicht, also, weil ganz ehrlich,
ich habe das nicht gehört. Aber ich habe ja auch keine Rap-Vergangenheit.
Es ist gar nicht so unsauber, wie du behauptest, und ich finde es extrem ahnbar einfach. Und gut, dass ich jetzt die Lyrics nochmal nachgeguckt habe. Ich finde,
danke,
dieser nicht ausgesprochene Wunsch sowieso. Ich fand die Line direkt davor auch extrem geil, nämlich ihr sollt nichts mehr reflektieren, sondern halt so, geht sterben, ihr Pisser.
Das genau,
ich
das war auch
extrem stark, weil ich möchte auch, also in letzter Zeit finde ich es halt wieder hardcore. Ich sollte vielleicht auch einfach nicht mehr auf Instagram hängen, aber ich finde es hardcore, wie ich zurzeit wieder so zugespammt werde in Insta-Stories, hauptsächlich von Leuten, die halt visibly reflektieren über Themen und virtual signalen, mit welchen Themen sie sich wie auseinandersetzen. Und ist es das Schlimmste, Leute, so, ihr leistet keinen Beitrag für nichts. Bitte lasst es.
Von wem redest du?
Ja, Leute, denen ich auf Instagram folge, alle sind mitgemeint.
Scheiße, du folgst mir.
Ja, ich hasse einfach dieses Kacheln teilen in so einem belehrenden Ton für Leute, weil, also ich finde, es hat halt Real Rap recht wenig Sinn, aber okay.
Ja,
was war jetzt aber nochmal der Reim?
Ach so, davor ist, ich wünsche euch alles Schlechte, ich wünsche euch keine Lehre, ihr sollt nicht reflektieren, Homie, ihr sollt sterben. Also Lehre auf Sterben.
Die letzten drei Sachen sagt er ja nicht.
EE auf EE, genau, aber das ist das, was man sich denken könnte.
Ja.
Also es ist, bei Gott, Torben, sei ja nicht so streng. Ich finde es komplett gelungen. So.
Gelungen. Fazit.
Ja.
Fazit Ende. Das hat mir auf jeden Fall viel Freude gemacht. Und ich freue mich drauf, mehr zu hören.
Ich bin tatsächlich aber auch wirklich neugierig, wenn er dann auch das so klar benennt. Ich bin der Schurke eurer Story. ihr redet oder ihr geht mir dann aus dem Weg im Backstage und so und ne, mit diesen ganzen Abusern. Ich wäre wirklich super neugierig, wen genau meint er und was für Geschichten sind da alles noch, ne? Weil Deutschrap Me Too, sie haben alle lange gesammelt und so und irgendwo weiß man es so halb, aber.
Na ja, auch da habe ich das Gefühl gehabt, das ist dann wieder andersrum, da kommt nämlich tatsächlich sinnvoller Inhalt bei rum. Das hat in den letzten Wochen auch nochmal einen extremen Zulauf gekriegt, hatte ich das Gefühl, dass wieder mehr MeToo-Stories teilweise anonymisiert geteilt wurden, also generell aus der Musik, aber auch aus dem Deutschrap-Bereich. Und es gab ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das hat diese ganze Debatte nochmal ein bisschen angefeuert, würde ich sagen, oder wieder ein bisschen aufleben lassen. Diese eine Band, ich glaube, die heißt Jeremias oder so,
ich wollte das auch grad sagen,
wo bekannt geworden ist dann, auch durch solche Stories, aber unter anderem, dass der eine Haus- und Hoffotograf von denen wohl Abuser ist und sich krass übergriffig benommen hat und auch so Gästeliste für sexuelle Gefallen, also einfach vergeben hat und sich halt richtig mies an Leute herangemacht hat. Dann ist es irgendwie öffentlich geworden und die Band hat ein Statement rausgebracht mit, ha, das ist ja wirklich blöd, wir arbeiten jetzt aber erstmal weiter und geben ihm halt ein bisschen Zeit, damit klarzukommen. Und dann gab es einen richtig großen Backlash, dann mussten sie, glaube ich, auch einen Rückzieher machen, aber es hat die Thematik nochmal ein bisschen angefeuert. Und genau, es gab jetzt auf jeden Fall auch auf dem Music Me Too Account, dem kann man auch immer noch, also kann man nur empfehlen zu folgen, da gab es auf jeden Fall jetzt auch eine Reihe wieder von anonymisierten Berichten, die alle zu einer Person gehörten. Und ich weiß nicht, wer die Person ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir in Hamburg wohnen würden und so halbwegs connected wären, wie wir es hier in Berlin sind, dann wüssten wir, wer es ist. Also Leute, die in Hamburg sind, wissen wahrscheinlich sehr genau, wer das ist. Wer die Person ist, treibt sich anscheinend auch immer noch auf Events rum und so weiter. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es wieder ein Thema geworden ist, über das sich Leute vermehrt ausgetauscht haben, was ich eigentlich, also was natürlich erstmal ganz gut ist.
Ja.
Und gleichzeitig, ich checke halt schon, also auch das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Music Me Too Account zu tun, aber es ist halt manchmal für Außenstehende, die tatsächlich nicht, also Leute, die, keine Ahnung, in der Industrie oder halbwegs da dran geknüpft sind, die sind halt irgendwann in dieser Welt, aber ich glaube, die checken halt manchmal nicht, wie sehr außen dran Fans tatsächlich stehen, wenn sie auch solche Berichte lesen, dass die halt nicht sehr einfach eins und eins zusammenrechnen können, wie das Leute machen können, die in der Industrie sind. Und dann hilft es dir teilweise, das glaube ich wirklich, total wenig weiter, wenn so halb diffuse Anschuldigungen im Raum stehen und irgendwie bei den Insta-Stories, die dann geteilt werden, ich meine jetzt wirklich nicht den Music Me Too Account, das ist ja ganz bewusst auch anonymisiert und was anderes, sondern eher so, wenn Privatpersonen halt Stories schreiben mit Abuser XY, eben nicht namentlich genannt werden, das ist teilweise total schwer von außen nachzuvollziehen, wer gemeint ist und die Leute wollen natürlich trotzdem den Namen dann irgendwie nicht öffentlich auf ihrem Profil posten, aus Angst vor rechtlichen oder sonst wie Konsequenzen.
Ja,
aber teilweise bringt das die Leute, die es lesen, die können die Hints nicht deuten und die können sich das Puzzle nicht zusammenfügen und es bringt dann auch nur halb so viel, weil ihr könnt von Leuten nicht erwarten, dass sie irgendwen canceln, wenn sie nicht klar gesagt kriegen, was diese Person gemacht hat. Also, ja.
Ja. Es ist aber trotzdem so von die, ich meine, das ist nicht mein Hauptfeld, wo ich mich gedanklich damit beschäftige in meiner Freizeit, aber es ist schon einfach auch schwierig, wie ist der beste Umgang damit?
Ja,
und wie machst du das?
Absolut.
Und das ist einfach, da steht man, ich glaube, halt auch wirklich vor einem Dilemma, wenn man das so ist, weil man will eine Verbesserung
von mehreren, erreichen. Glaube ich sogar.
Aber ja, ne, und das ist irgendwie leider das, wo wir noch keine richtig gute Möglichkeiten und Antworten gefunden haben als Gesellschaft.
Auch Rap ist immer noch, Leute, denkt
dran. Rap ist auch immer noch ein Teil einer Gesellschaft.
Ist ein wichtiger Spiegel
natürlich. Der Gesellschaft. Aber Zeig. Ja, wir haben das, glaube ich, in der letzten Folge ja auch einmal gemacht, als wir aufgenommen haben, Leo, als ich gesagt habe, dass wir gewisse Leute aus Gründen nicht mehr feiern oder die vielleicht auch nicht mehr so viel besprechen. Und du, glaube ich, gesagt hast, so nenn eine Person und ich gesagt habe, ja, nee, mach ich nicht. Und das ist ja genau dasselbe, was ist quasi gerade
für die,
Also ich weiß selber natürlich auch, woher das kommt, aber es ist so, ja, was soll eine Person, die das hört, denn von außen mit anfangen?
Ja,
das frage ich mich halt nur.
Es ist einfach scheiße. Naja, egal.
Jo.
Nicht egal, aber whatever.
Ja, egal ist es nicht.
Ja, aber ja, es ist auf gar keinen Fall egal, aber es ist halt immer ein schwieriges Thema. Es ist auch ein Downer, aber das Leben ist nicht immer nur Fun und Hip-Hop, sondern auch mal Downer. Naja, egal. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Kategorie über, oder? Der gemütlichste Übergang von den Usern zur Kategorie. Wir gehen rein.
Yes.
Hip-Hop-Hooray. Aber wirklich Hip-Hop-Hooray, weil, also, ja, ich weiß nicht, ob Hip-Hop-Hooray, aber wir gehen auf jeden Fall in die gute alte Zeit TM zurück, in das Jahr 1998 und werden über das Album der Ruhrpott AG unter Tage sprechen. Das könnt ihr wie immer, und wie immer meine ich die letzten zwei Folge, in zwei Wochen hören. Es war für mich trotzdem vom Gefühl her so ein neuer Hörgenuss.
Was mir aber dann wieder aufgefallen ist, als ich reingegangen bin, mir die Tracklist mal so ein bisschen angeguckt habe, ist...
Jetzt wird's schwierig.
Ich bin da ein bisschen vielleicht auch einfach ein Kind meiner Zeit.
Ich habe mir auch echt die Frage gestellt, warum ist das so?
Nicht Banger-Hooks, die aber so versteckte Banger-Hooks sind.
Mit grünen Feldern dann das Studium finanziert.
Boah, super progressiv, super wichtige Themen angesprochen.
Ey, das war eine spannende Kategorie. Ich hätte nicht gedacht, dass wir, ich sag mal, so in gewisser Art und Weise sehr viel Gast und Star Power da noch irgendwie
ja, reingedrückt haben. Ehrlich gesagt, liebe ich es aber auch. Und ja, ich glaube mittlerweile, also mit den Vorschlägen von außen, ich bin echt nochmal mehr Fan geworden, dass wir das machen, weil ich bin mittlerweile freue ich mich richtig drauf, einfach Sachen zu entdecken, wo mir selber die Brücke dahin gefehlt hätte. Und ich weiß, ich habe ja theoretisch auch euch gehabt. Wir haben es ja meistens, hat einer von uns die Kategorie ja mitgebracht. Aber ich habe das Gefühl, so wird der Horizont schon nochmal anders erweitert und ich finde es richtig safe eigentlich.
Ja, genau. Das finde ich auch gut, dass die Vorschläge da auch reinkommen von unseren lieben HörerInnen.
Ihr seid die Besten. Okay, back to the topic.
Ich glaube, ich weiß nicht, ich sag mal so, gibt's für euch noch Sachen, die ihr vielleicht ein bisschen länger und ausführlicher reingehen wollen, möchten, dies, das, tralala. Ich glaube, es gibt vielleicht noch so ein paar Sachen.
Ich hab einen mittleren. Und zwar, es gibt ein neues Passalö-Album.
Okay.
Das heißt heißt es African Rebel oder heißt es African the Alien?
Ich weiß nicht. African the Alien ist auf jeden Fall ein Song.
Genau.
African Alien.
Einfach nur African Alien. Und das ist ziemlich cool. Also der Mann ist ja aus seiner Knastzeit zurückgekommen und hat jetzt so ein Album vorgelegt. Also wo er sich, glaube ich, einfach, ich glaube, er hat halt im Prison einfach seine, also wohl die Erfahrungen, die spielen es auf dem Album nicht direkt eine Rolle, aber ich glaube, so ein bisschen seine Views einfach gesammelt und dann so zusammengestampft, so condensed in eine Reimform gebracht. Und das ist ein super cooles Mash-up-Album, klingt ziemlich abwertend, so meine ich, aber es ist so, ich sage mal, so halbwegs genre-fluid, das ist so einen großen African-Pop-Moment eigentlich aufmacht und Hip-Hop immer wieder als so Zwischenelement mit reingibt. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also du hast weniger von dem, was du auf seinem Debütalbum hattest, was Richtung klassische Trap-Banger geht, sondern es spielt eher eine kleinere Rolle und es ist insgesamt deutlich melodischer geworden und auch deutlich mehr Afrobeats geworden, als dass es klar Trap oder gar Drill aus den UK ist.
Ist auf jeden Fall sanfter geworden, ne?
Ja, also voll. Und gleichzeitig hat er, finde ich, an seiner lyrischen Power recht wenig eingebüßt. Mhm. Also man hört da immer noch auch recht viel, ich sag mal, nicht nur so blanken Hass, sondern einfach auch Frustration und einfach so ein Abkämpfen gegen das System und irgendwie auch, ich meine, in England sind die Umstände von, wie wird für soziale Bedürfnisse gesorgt, glaube ich, noch schlechter, als es in Deutschland ist. Und hier geht es ja auch eher bergab. Aber es ist halt so, ich glaube, da bahnt sich halt auch so ein bisschen was an, dass Leute einfach noch vermehrt in Armut reinfliegen und sich irgendwie versuchen müssen rauszukämpfen und dann teilweise genau auf so eine kriminellen Schienen geraten, durch die Passalö ja auch selber durchgegangen ist. Und das spielt irgendwie eine Rolle. Und das, also er ist weiterhin auf jeden Fall total bissig, auch wenn vieles an dem Sound einfach weniger bissig ist, als es auf seinem Debütalbum vielleicht war. Insgesamt auf jeden Fall voll zu empfehlen.
Ich fand es auch echt richtig locker, so einmal runterzuhören, wo ich dann gemerkt habe, okay, ist ein ganzes Album und mal durchgegangen bin. Ja, sind coole Sachen mit dabei. Auch der Big Smile zum Beispiel, ich habe den jetzt gar nicht auf die Vorbereitungsplaylist gepackt. Den fand ich irgendwie auch sweet. Ist schon gute Dinger mit dabei.
Ja. Leo, du hast zwischendurch so ein, zwei Mal gelacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das kontextbezogen war.
Doch, aber es ist, ich kann das an der Stelle jetzt nicht mehr sagen, weil man den Zusammenhang nicht mehr sehen würde und dann ist es nicht mehr lustig.
Okay.
Damn. Aber ich hätte sowas gesagt wie in den Knast gehen und sanft werden, auch das möglich vor GTA 6.
Alles klar.
Ja. Ja, Mann.
Ja, aber das ist mein mittleres Ding gewesen. Das andere, was ich habe, kann ich in die Honorables schieben.
Ja, vielleicht, um die Honorables so ein bisschen aktueller und frischer zu halten, will ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass Denzel Curry ja immer noch der King of the Mischievous South ist. Und dieses Album, dieses Mixtape, was er da letztens rausgebracht hat, nochmal erweitert hat mit ein paar Songs.
Genau.
Und da ist ein Song drauf gelandet, den ich in der letzten Zeit sehr viel gehört habe und hart feiere, nämlich Still in the Paint zusammen mit Laser Dim 700 und BK the Ruler. Wahrscheinlich extreme Straßenlegenden, von denen ich halt noch nie vorher was gehört habe. Aber es ist halt einfach die beste Anspielung auf Hard in the Paint von Walker Flocker Flame. Und
naja,
das ist das Sample.
Ja, schon.
Ja, das ist uns, das ist uns
Hard in the Paint.
Das ist uns klar. Das ist ja eindeutig. Ich meine, selbst der Titel.
Ja, deswegen, ja. Deswegen.
Und Teile der Hook sind ja auch exakt übernommen quasi.
Genau das. Und das hat mir aber so viel Bock gemacht, dann mal wieder in das Original reinzugehen und die direkt zu vergleichen, weil das Neuere, das ist vom Beat her ein bisschen weicher, das ist fast so bouncy irgendwie. Und im Vergleich dazu ist einfach das Ding von Walker Flocker Flame so hart, richtig auch vom Beat her, so fast ein bisschen roh so zu hören. Und wie geil dieser Typ Adlibs setzt, wie krank er einfach ausrastet auf dem Beat, ist so geil.
Ja, das Original ist deutlich verrückter auch noch. Man muss auch sagen, auch das, was Denzel in dem Remake des Songs, so sehe ich es eigentlich eher, also das ist für mich das ist für mich keine Anspielung, das ist einfach nur ein Remake. Und ich finde es aber auch gut, ich finde es voll okay, dass es gemacht hat. Er ist halt super clean auch, wie er rappt, er switcht die Flows ja einfach sehr bewusst und zieht diese Patterns, die er sich dann jeweils für den 16er raussucht, aber auch konsequent durch, muss man sagen. Und beim Original, da geht halt auch im Hintergrund, da geht noch viel mehr durcheinander. Aber diese Energy, die wollte er glaube ich auch nicht, aber die hat er auch nicht rüber transportiert, das kann man echt ganz, ganz klar sagen.
Ich bin ihm extrem dankbar aber dafür, mich wieder daran erinnert zu haben und bin direkt auch nochmal in ein paar andere Songs reingegangen.
Ja.
Ah, brutal.
Ich möchte trotzdem immer nochmal Referenzen, was der echte Hard
Edge Remix,
weil ich glaube, David denkt das gleiche wie ich. Weißt du, was wir meinen?
Also ich, jetzt wo du es so sagst, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das gleiche meinen, ja.
Was meinst du nochmal?
Also, warte.
Wie machen wir das?
Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das gleiche denken, da bin ich mir jetzt sicher genug. Es gibt es gibt Deutschrapper, die dasselbe quasi gemacht haben. Die haben sich dieses Sample genommen und haben selber,
sehr zeitnah.
Selber drüber gerappt. Das ist eine Version, die gibt's meiner Meinung nach auf YouTube und in irgendwelchen Download-Links, nicht auf so Streaming-Diensten.
Glaube ich nicht, aber ist ja, also auch im Frühwerk.
Frühwerk auf jeden Fall Frühwerk.
So. Wir müssen dich jetzt nicht raten lassen, es ist.
Ja, ich hätte Torben eigentlich ganz gerne raten lassen.
Aber gut, was willst du da raten? Also das ist, ich glaube,
ich weiß es tatsächlich gerade nicht mehr. Hat ein Moneyboy oder so sowas mal probiert?
Nee. Es ist ein Duo.
Wichtiger.
Ach, sind es auch Chelo und Abdi gewesen oder was?
Mann, das wäre so funny.
Das wäre so geil gewesen. Oh mein Gott.
Ja.
Schick es. Nein, leider nicht. Es ist das studentische Rap-Duo zugezogen maskulin gewesen in ihrer Frühphase damals.
Ach, wirklich?
Ja, mit dem Song Undercut Tumblr Block, ne?
Falscher Pathos, Mittelstand, Selbstmitleid, ihr kotzt uns an. Helvetica, Red Cups, Mac Miller bald, ihr macht uns krank. Mode, Drogen, Opfer mit Luxusproblem, Undercut Tumblr Block, nichts zu erzählen.
Ja. Damals gab es noch so Lines auch wie Device auf dem WG-WC. So eine Scheiße. Das waren Filme. Ich glaube, das ist total die Eindrücke verarbeitet von, als die beiden nach Berlin gezogen sind und halt in dieser Berlin-Welt auch, ich sag mal, überrannt wurden und wie das hier abläuft und was die Leute halt hier in ihrer Freizeit machen. Ja, gab noch ein super Selfmade-Video auf jeden Fall auch früher.
Junge, das sind aber inhaltlich auch Kontraste. Das ist auch heftig einfach.
Ja. Aber ja, also das ist auch das Erste, woran ich gedacht habe, als ich halt den Denzel-Song nochmal gehört habe, also der andere Hard in the Pain Remix.
Wenn der jetzt tatsächlich noch auf Spotify, ich glaube nie im Leben ist der auf Spotify.
Glaube ich halt auch nicht.
Ich glaube, der ist sogenannt
doch bestimmt auch den sogenannten
grünen genommen. Riesen.
Ey,
es ist nicht. Ich will die Storyline mit einem Mini-Detail noch ergänzen. Ist auch nicht das einzige Mal, dass ich einen deutschen Rapper über diesen Beat habe.
Deswegen, da gab es mehrere noch.
Ich habe einmal auf jeden Fall Casper live erlebt, wie er diesen Beat sich genommen hat.
Stimmt, das war ganz geil.
Als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
Das ist eigentlich auch so was, wo ich vermisse bei Konzerten. Habe ich es schon mal erzählt? Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Ich vermisse das, dass Rapper, das war vor 10, 15 Jahren war das üblich, dass es eigentlich, oder vielleicht nicht bei so super Untergrundsachen, aber bei so Rappern, die so 500er-Clubs spielen, war es eigentlich üblich, dass die einen Song von sich gespielt haben, so ein, zwei Songs, wo dann irgendwie der zweite Teil des Songs einfach ein bekannterer, anderer Beat einfach war. Mhm. Und das ist nochmal so eine ganz andere, auch total coole Energie. Und ich verstehe nicht, warum das nicht mehr gemacht wird. Wahrscheinlich irgendwie auch kompliziert zu machen. Ich meine, gut, vielleicht, man kann einfach wie Chiago einfach nur so ein kurzes Sample, irgendwie 15 Sekunden, alle gehen ab. Geht natürlich auch. Aber eigentlich.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Thema ja schon mal hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damals dann auch die gleiche Antwort gegeben habe, die ich jetzt geben möchte. Könnte also sein, dass ich doppelt erzähle. Aber ich habe das es ist jetzt nicht 2 Jahre her. Ich glaube, es war noch knapp vor Pandemie, aber wirklich sehr knapp. Da hat Grimm 104 zum Beispiel, also ein Teil von Zugezogen Maskulin, genau so eine Scheiße noch gemacht. Ich glaube, also es muss vor der Pandemie gewesen sein. Ich schätze mal, es war dann 2019. Ja, als der sein Graf Grimm Album raus hatte, hat er auf der zugehörigen Tour, auf der ich damals war, hat er tatsächlich mit einem eigenen Text auf Hotline Bling von Drake gerappt.
Heiß.
Und das war extrem funny, ehrlich gesagt. Also es war richtig lustig. Er hat das schon als Gag gemacht, aber der Song lief auch schon eine ganze Weile und es war einfach ein sehr guter Live-Konzert-Moment, der es natürlich niemals auf irgendeine Art von Album schaffen sollte oder würde.
Klar.
Ja, einfach Meme. Also da ging genau das ab. Es war eigentlich ziemlich funny. Es war echt gut gemacht.
Mhm. Ja.
Das ist, aber du hast schon recht. Also eigentlich ist es schon mehr oder weniger ausgestorben.
Ja. Warum? Ich find's schade. Naja. Gut, man kann auch einfach Mondfinsternis rappen. So schließt sich der Kreis.
Damn.
Aber es ist halt anders. Genau.
Ja. Dann wäre jetzt die Frage, gehen wir direkt in die Honorable Mentions und ballern die Liste voll?
Baller die Liste voll.
Dann will ich euch erstmal ganz kurz fragen, wo ist eigentlich Lena?
Ja, das weiß man nicht. Ich weiß nicht, ist das eigentlich eine Anspielung, die ich nicht verstanden habe? Also muss man wissen, welche Lena das ist?
Wahrscheinlich ja, damit du dann ich glaube, keine größeren Zusammenhänge verstehst. Aber ja, es gibt jemanden und ich bin extra, habe ich mir die Mühe gemacht, in die Untiefen von TikTok abzutauchen.
What?
Und herauszufinden, wer das ist. Das ist nämlich eine...
Warte, das kann ich nicht... Du warst auf TikTok? Ein Mann?
Was?
Der noch nicht... Der Instagram zum letzten Mal vor 4 Jahren aufgehabt hatte, war auf TikTok.
Ich habe meine Kontakte mit
denen... Du bist wirklich krank reingegangen in die Recherche.
Ich habe meine Kontakte, mit denen ich Dinge recherchieren kann. Und ich weiß jetzt, wo es Lena ist. Und sie ist so eine Art Influencerin auf TikTok, die quasi so aus ihrer Pubertät diverse Schminkvideos, aber vor allem so Familienvideos macht. Ihr kleiner Bruder, der sie die ganze Zeit nervt. Irgendwelche auch ein bisschen gestellten Stories so mit ihrer Mutter zusammen. Es ist alles ein bisschen weird. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber wahrscheinlich, weil ich...
Das hört sich an wie Baby's Beauty Palace halt so 10 Jahre später.
Wahrscheinlich ungefähr so in die Richtung. Ich glaube, Helmut will auf seinem Song damit halt einfach nur sagen, Junge, du stehst auf Underage Girls. So, das funktioniert eigentlich nicht so richtig.
Was? Das ist die Message?
Ja, cool, Bro. Du stehst auf, wo ist Lena? Ich weiß auch gar nicht genau, ob ich diesen Song wirklich gut finde, aber irgendwie hat sich diese Scheißhook in mein Gehirn reingefressen.
Ha.
Oje, Mine.
Das macht's.
Ach, du heiliger Bimba.
Das machen wir eine ganz andere Welt jetzt auf.
Heiliger Bimba.
Ja, also ich fand ich mach dann den Bogen, ich habe von diesem Kontext also 0,0 Ahnung gehabt. Und ich habe ihn trotzdem enjoyed. Und ich habe mich dann, also ich fand es einfach lustig, dass Helmut sich die Freiheit genommen hat, ach du heiliger Bimba in ein Mikrofon zu rappen. Mhm. Oder auch so Lines wie, herzlichen Glückwunsch, du bist der beste Rapper im Meppen-Ost.
Genau. Das harter Front gegen Meppen, wenn man ehrlich ist, aber.
Shoutout an Meppen-Ost.
Lieber auch, nie da. Lieber auch die Zeile, wo er irgendwie sagt, und du telefonierst irgendwie viel zu wenig mit deiner Mutter und dann kommt so im Hintergrund so
die. Muss sie sich rügen.
Genau. So eine gute Adlib, da muss ich dich rügen.
Ich bin ehrlich, es ist für mich an der Grenze zum Cringe, aber es hat diese Grenze für mich noch nicht überschritten.
Ja. So. Ich finde, wenn einer das auch machen kann, dann eher.
Ja, voll.
Es ist halt auch so, wie man sich einen Song von Helmut vorstellt, so, ich sag mal so, der Videokunst, die wir auch schon mal dargelegt haben.
Ja.
Das passt dazu gut.
Ja, voll.
Und ich habe mich wirklich längere Zeit damit aufgehalten, nochmal herauszufinden, was die erste Line ist, weil er ja sagt, schöner Court, Bro, weil das kümmert mich tertiär.
Guck, ich bin der faule Rap-Hörer, weil er hat ja auch die App lebt, ob man das checkt. Und ich bin dann halt so, ja, check ich nicht. Hör ich mir halt den Rest des Songs an, aber du bist reingegangen.
Das ist doch tertiär, das ist doch ein Zitat von, das ist doch von Oliver Kahn, oder?
Was?
Okay. Eier. Ah, nee, warte, das tangiert mich eher peripher, hat er gesagt. So ähnlich.
Naja, okay, Torben, was hast du rausgefunden?
Mann, ey, ich habe am Anfang, war mein Gehirn vielleicht von Jovan noch so auf diesem ganzen NBA-Ding, deswegen war ich so, Chord, was ist mit dem Chord? Warum ist das Tertiär? Ist das irgendwie das dritte Viertel dann? Warum? Was kann das damit zu tun haben? Irgendwann hatte ich's. Es geht nicht um den Chord, der auch irgendwie der Gerichtssaal oder sowas sein könnte. Es geht um den Akkord.
Okay.
Und die Terz. Terz, yeah. Es ist richtiger Musik-Wortspiel-Bar-Geflexe.
Junge.
Es wurde analysiert.
Also macht er eigentlich, also ist er eigentlich, kommt er in seinen Song rein und droppt so Musiktheorie und fragt dann, checkst du das?
Ja.
Krank.
Meine Antwort dazu lautet nein, also.
Meine leider auch.
Echt, ich hätte, naja, gut.
Ja, okay, gut.
Ja. Okay, ich respektiere dein Grind, Tom, also.
Ja, das nice. War auf jeden Fall gut nochmal nachgeforscht, also.
Nachgeforscht.
Etliche Dinge, ja. Ja, das wird aber auch da, man checkt nochmal irgendwie, wie verschieden man auch einfach Musik hören und rezipieren kann und es trotzdem geil oder nicht geil finden kann. Ich habe ja meinen Spaß absolut gehabt mit diesem Song, ohne Knowledge von allem, was du gerade gedroppt hast. Es geht auch so. Also ja, dumm bleiben kann auch lohnen.
Ey, auf jeden Fall.
Auch in diesem Sinne.
Ja, zum Thema dumm bleiben passt auch eigentlich eine meiner Lieblingslines auf einer Edition von Torben, auf dem Song Bass. Das Leben einer Ratte. Stand Brad Summer, Pizza fressen am Ufer.
Ah, ja.
Das ist schön.
Richtig geil, richtig geil, wie der BBZ und Grimm einfach so komplett unterschiedliche Generationswelten irgendwie aufmachen und Grimm sich auch fast schon ergibt so in seine Perspektive auf Gen Z und einfach nur klar wird, ey, diese ganzen Anspielungen halt auf das Bo.
Ja, was geht denn, Alter?
Hammerhart.
Das fand ich so lustig. Das war richtig, also ja, süße Details einfach, ja.
Ja, das hat mir gut gefallen.
Wirklich, plus Spaß gemacht. Ganz generell, der Beat von Azerbaijan kommt, das ist so, also wenn diese Art von Beat von Azerbaijan kommt, macht das den Song meistens schon ziemlich unterhaltsam und lustig. Es ist so meine zweitliebste Art von Azerbaijan-Beat. Ich glaube, ich mag noch die...
Ich mag jetzt noch vier.
Jetzt noch
S-Tier, S-Tier. S-Tier Azerbaijan-Beat.
S-Tier Azerbaijan-Beat ist für mich halt tatsächlich so ein ganz düsteres Brett mit extrem verzerrten Bässen, wo so GPC drauf rappt, so 1.000 Euro und zwar nichts oder so. Das ist bei mir ganz persönlich einfach noch einen Ticken weiter oben, weil ich das einfach kompromisslos...
Pack.
Exakt.
Was für ein dummer Song einfach. Ich brauche einen Pack, Alter. Ich weiß nicht, wo der jetzt her ist, Alter.
Ich finde King Track. Aber ja. Ja. Shoutout Azerbaijan abermals auch.
So dumm.
So gut.
Ja. Schließt sich nicht aus.
Okay, wenn wir schon beim Thema sind, können wir eigentlich die logischen Brücken dann auch
bitte
bauen.
Bitte gerne.
Was war noch die Brücke? Wir haben noch den Sasu und der BBZ-Song.
Genau, weil der
hat ja, da ist auch er ja noch Schutzgeld.
Auf einem anderen Beat. Und den fand ich aber auch geil. Also der war auch gefährlich, einfach wieder reinkam.
Ja, der ist halt Bass mit Grimm und Azerbaijan ist halt relativ witzig. Mit der BBZ mit Sasu zusammen ist, wird es auf jeden Fall ein Ticken ernster, weil Sasu drauf ist.
Ja. Ganz gut angesteckt, wobei, na, der kann das ja wahrscheinlich auch schon ganz gut alleine, ja, aber die Combo macht das einfach nochmal gefährlicher. Und gerade auch, wenn sie dann irgendwie nochmal übers, wie heißt es hier, Glasgow Smile und sowas spricht, dass sie auf Typen mit Glasgow Smile steht. Und ich nochmal kurz gedacht habe, warte mal, ist das diese Geschichte, was bei diesem Hooligan-Film dann so mit Kreditkarten gemacht wurde? Aber mir ist nochmal klar geworden, nein, das Glasgow Smile, dafür musst du schon ein Messer nehmen, um quasi das Lächeln des Gesichts bis zu den Ohren hin noch zu erweitern.
Au.
Ja. schon spezielle Vorliebe von ihr, auf was für Typen sie da steht.
Ja, ich denke, es ist nicht direkt ernst gemeint. I guess so.
Ich kann mir bei ihr einiges vorstellen. Auf jeden Fall wieder ganz gute, harte Ansagen, die da gedroppt werden.
Ja, darauf können wir uns einigen, ja. Leo hat sich nebenbei erschossen, aber das könnt ihr nicht hören. War ein stummer Schuss.
Schalldämpfer genutzt.
Aber okay. Farfco gesmiled.
Okay. Und dann noch einen weiter. Quasi wir lassen der WBZ diesmal raus, nehmen Sasu mit in die nächste Runde. Und das ist dann, finde ich, der Track quasi aus dieser Dreierreihe, die jetzt auf unserer Playlist gelandet ist, der auf komplett ernst geht. Trauer ist noch mit dabei und Talky Talk hat produziert. Und kommen wir auch zurück zum Leben der Ratte. Und hier gibt's halt keine Witze mehr, sonst ist halt diese Bisamratte, die irgendwie am Ufer ist. Und das ist, also es nimmt einen eigentlich mit nach Berlin und dann tatsächlich wieder Richtung Straßen, Drogen, Kriminalitätswelt, zumindest auch gerade bei dem, was Trauer irgendwie mitbringt. So, der nur mit 50% bei seinem Schuldner zuschlägt und dem
das ist so
quasi noch einen Gefallen tut.
Das ist so eine wilde Line, ey. Oh Mann. Ja.
Ja, auch ganz casual gedroppt so nebenbei.
Ja. Auch irgendwie mit so was richtig Freundlichem in der Stimme, als ob er das wirklich vollkommen ernst meint, ja, guck mal.
Ja.
Dann mit ein bisschen weniger Kraft wird dazu geschlagen. Aber auch Sasu, die halt wieder unfassbar geil betont, wenn sie sich fragt, wo die Eier sind. Ich habe genug davon, ich kann dir leihen.
Ja, so. Ja. Muss ich aber auch an unser Gespräch denken, wo wir ja auch schon auf also diese Eier-Thematik quasi im Sinne von, wie viele der Lyrics haben irgendeine Art von Anspielung darauf. Und die hat es ja auch mit dem Italienischen schon mitgenutzt. So, find schön, dass sich dieses Motiv quasi durchzieht und weiterhin darüber gestanden wird, dass Deutschrap halt keine Eier hat. Könnte auch, also es könnte eigentlich auch ein absolutes Oliver Kahn Remembrance Zitat sein.
Diese Eier-Thematik.
Auch das ist Hip-Hop. Auch das ist Raps am Tisch.
Mhm.
Ja, bitter. Finde okay.
Ja. Leo, du hast andere Sachen draufgepackt,
die du in den Honorables... ich würde die in der Playlist gerne lieber so ein bisschen hinten dran schieben. Weil ich wurde ja im sogenannten Vorgespräch, wurde ich ja schon von beiden von euch wieder mal bis aufs Blut beleidigt und angekackt, dass ich mal wieder irgendwie so überhaupt nicht Hip-Hop-Sachen drauf machen würde.
Pass auf, aber wirklich, das muss ich jetzt ganz klar nochmal sagen, wirklich nur als Gegenreaktion und ich weiß, ich will eigentlich ein kontrollierterer Mensch sein, aber das lasse ich mir nicht mehr
du
bieten.
Du bist so
ein kontrollierter
Mensch.
Wenn ich von dir direkt als eine der ersten Sachen, die du zu mir sagst, gesagt bekommen, was habt ihr da schon wieder alles für Scheiße drauf gemacht? Und immer dieses Englische, was soll denn das? Was ist denn jetzt hier mal mit Deutsch? Wir sind ein Deutschrap-Podcast und dann sind Sachen wie Spusi da drauf.
Oh.
So, ganz ehrlich.
Weiß ich nicht,
da muss ich leider zurückfronten.
Komplett beerdigt. Eieiei.
Ja, das schreiben dann so Leute drunter, die sich einfach der Meinung anschließen, weil sie dieselbe Meinung haben. Das ist nicht so spannend.
Doch. Ich finde, das traf's gerade komplett auf den Punkt.
Ja, ihr könnt ja gerne nochmal Kendrick Lamar hören. Ich höre lieber sowas. Ich sag's, wie es ist.
Ich finde halt auch nicht, dass wir ein deutscher Podcast sind.
Ich weiß, das genau. Das habe ich nicht Torben auch gesagt. Das hat er mich rausgelassen. David sagt das dann auch immer so. Ja, aber... Ja, ich habe das akzeptiert, aber...
Ey, ich sage ja auch gar nicht, dass das ein schlechter Song ist.
Ich will auch jetzt hier kein Meta-Tier-Talk aufmachen, so.
Aber was ist an dem gut? Was feierst du an dem Song?
Das ist so ein bisschen... Also
Sex-positiv auch.
Ja, weiß ich nicht, ist mir eigentlich Wurst, so. Ich finde einfach, das ist so ein bisschen wie vielleicht so ein älterer... Bibiza-Song auch sein könnte, in einer gewissen Art und Weise.
Sehe ich.
Und ich weiß auch gar nicht, wie mir der unter die Finger gekommen ist, aber ein Künstler Fio, der jetzt auch, ich sag mal so, was hat der? Der hat irgendwie 50.000 Hörer, das ist schon nicht wenig, aber auch nicht riesen viel. Hat und ich finde den einfach cool und es ist einfach so, ey, es ist immer dieses, wenn es irgendwie dann auf irgendwie wienerisch irgendwas gemacht wird. Ich weiß nicht, da habe ich einfach einen Sweet Spot in meinem Musikherzen und auch quasi dieses, du hast es vorhin irgendwie, das ist ja so neue deutsche Welle, fand ich eigentlich auch ganz treffend formuliert, so eine gewisse Art und Weise, aber immer dieses, ich meine, das erzähle ich irgendwie jedes Mal, wenn ich so einen Song drauf mache, wenn ich irgendwie diese Future by Atropical Limited seit 2 Jahren finde ich solche Songs irgendwie geil und der passt da irgendwie so rein und der, ja, Das gefällt mir gut. Und eigentlich auch der andere, der auch ist, anders ist, aber in eine ähnliche Richtung gehen und aber irgendwie Title drauf ist. Mit einer Künstlerin Makrele, finde ich irgendwie auch spannend, Title auf so eine Art von Song zu sehen. Und ich fand das irgendwie so außergewöhnlich und deswegen finde ich den durchaus hörenswert und deswegen erwähne ich den und mache den auf die Playlist.
Und zwar den Song?
Edgy, Wild and Cool, danke.
Yes.
David, wie viel Schmerzen hattest du, das zu hören?
Ja.
Gut, okay.
3.
Ich sag jetzt nichts mehr.
Ich liebe ja Title und also zu dem Squeezy-Track kann ich und will ich nichts sagen, aber ich hatte meine Probleme damit. Ich glaube, ich hatte auch ein Problem mit dem Arrangement einfach. Wir haben ja unsere Vorbereitungsplaylist und da kommen die Sachen halt drauf, wie wir sie hören. Und die hat diesen Monat quasi für diese Folge angefangen, dass ganz viel Tyler, the Creator-Album einfach drin war, was ich auch auswendig kann. Dann kriegst du so ein Gespusi-Geballer so um die Ohren geschossen.
Ja, wir machen die einfach drauf, wenn wir es hören.
Das ist ja auch richtig, aber es war einfach ein Hardcut.
Es war
kein schöner Flow.
Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde die gerne eher ans Ende packen.
Ja,
ich habe das ja schon mit eingedacht.
Chill, wir haben es verstanden. Okay, Torben, ich mache jetzt hier schnell meine Liste und dann kriegst du... Ich habe noch eigentlich ein anderes Thema, aber ich hau jetzt erstmal drauf. Einmal möchte ich ein bisschen der Vollständigkeit halber und weil ich es interessant finde, auch als Moment im Deutschrap, dass das jetzt so passiert ist. Wir haben ja in der Kategorie, das ist ja ein Spoiler, den wir auf jeden Fall bringen können, über RAG unter Tage geredet.
Ja.
Und quasi fast parallel zur letzten Aufnahme, die wir hatten, ist tatsächlich Afro in einem Format, in einem neuen Song teil gewesen. Nämlich beim Song Familia von Curse featuring Cora E, den Stieber Twins und eben Afro, der, glaube ich, seine Premiere sogar hatte, live eingerappt bei, wie heißt dieses Format von Apple Music nochmal?
Du hast
Dings, Fire in the Booth. Bei Fire in the Booth, da sind die tatsächlich,
ernsthaft?
Ja, und da sind aber auch alle Leute aufgetreten, nacheinander, ernsthaft? Und haben dieses Ding abgerissen. Wir schauen uns das nachher nochmal an, aber es war so ein bisschen so ein Oldschool-Moment, der irgendwas mit einem macht, selbst wenn man nicht krass drin ist und keinen von diesen Artists sehe ich jetzt in der Neuform, also ich würde mir niemals einen neuen Curse-Song anhören, ich finde es grausam, aber das ist nur meiner Meinung nach, wir bräuchten vielleicht noch so einen Trainer wie im Kult- und Erfolgspodcast Boniger Wachmacher.
Ja, aber der ganze Volk, der ganze Podcast ist meiner Meinung nach, also ohne Witz.
Ja, egal. Ich würde ansonsten wahrscheinlich jetzt nicht die Musik mir so nochmal reinpumpen, aber dieser Familia-Track, der hat eine gewisse Energie und eine gewisse Dramaturgie auch. Der ist irgendwie special. Deswegen dachte ich, ich schiebe das einfach nochmal hinterher, weil Afro mit drauf ist und weil dieser Song auch echt Beachtung gefunden hat.
Und Cora E. finde ich auch einfach einen unfassbar straighten Part macht und damit reinkommt in diesen ganzen Song. Und sogar, wenn ich das richtig gehört habe, auch eine Line aus dem Untertage-Album sogar zitiert.
Ah, das ist an mir vorbeigegangen.
Okay, wir machen jetzt das große Quiz. Wer von unseren Zuhörenden das Ganze uns richtig benennen kann, welche Line daraus wird, bekommt ein Stickerpaket.
Okay.
Stickerpaket.
Auf Torbens Nacken. Gut.
Yes.
Ich gehe dann mal weiter Liste durch.
Hab noch ein paar alte Masimoto-Sticker. 10 Jahre.
Dukdus, ebenfalls King of the South, hat ein neues Album rausgebracht mit Made Man. Das kann man sich geben, wenn man halt auf diese Art von Club-Sounds steht aus dem amerikanischen Süden. Ich kann es nur empfehlen. Ja, es kommt nicht ganz an die besten Sachen von Dukdus ran, aber es ist ziemlich gut. Ich bin über einen Track gestolpert, den habe ich tatsächlich reingekriegt, nachdem ich ein anderes Dukdus-Album, nämlich Duke Nukem, gehört habe. Ich bin über einen Young M.A.-Track gestolpert, von dem ich dachte, jetzt hat mir Spotify in der automatischen Playlist nach Albumwiedergabe englische Artists reingespielt. Dann war es so, nee, es ist einfach Young M.A. mit Webstar. Also diese Art von Flow und diese Art von Abriss. Ich musste es ebenfalls hinterher schieben zur letzten Kategorie, die wir hatten, nämlich Young M.A. mit Her Story. Das ist ja auch schon meine Liste. Fantastisch. Ich übergebe an dich, Torben.
Dann mache ich nur noch einen als letzten Abschluss und zwar Francis hat einen Song gedroppt, der heißt 400.000 Dezibel und alle Leute werden sich fragen, was, wer soll das sein? Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber es hört sich für mich in dem Song so an, als ob A zum J sich umbenennen möchte und jetzt eine neue Ära auch einleiten möchte und sich jetzt Francis nennen will.
Ich glaube, der rappt einfach über die Geschehnisse einer anderen Person, die Francis heißt.
Wirklich?
Glaube schon.
Das müssen wir vielleicht im Nachgespräch nochmal genau erklären. Unabhängig davon, was ich da jetzt falsch verstanden habe, der Song geht wild nach vorne, vom Beat her fast schon aus so ein bisschen klassischer A zum J mit ganz wilde Sounds, über die er sehr selbstbewusst rübergeht. Gute Energy.
Ja, ich war echt kritisch bei dem Song. Ich habe das Gefühl gehabt, der wollte so einen auf JPEG Mafia machen und hat krass das Ziel verfehlt.
Okay.
Muss ich ehrlich sagen. Also ich fand auch, da gibt's total viele übersteuerte und krass ballernde nach vorne gehende Elemente, aber der ganze Hintergrund ist quasi so eine Art von Blank Space und wurde überhaupt nicht gefüllt und es hat sich für mich ein bisschen zu plastisch alles angehört.
Spannend.
Ich habe nicht geahnt, was er versucht hat, da zu machen. Ich checke aber auch, warum er es cool findet. Naja. Mal abwarten, was da noch kommt.
Genau. Ja. Hört auf jeden Fall rein, bildet euch eure Meinung, denn genau darum geht's nur, unsere eigene Meinung.
So, und jetzt?
Folge 99.
Ah. Ich dachte, du willst noch einen reinhauen, aber okay. Ich musste kurz noch dran denken, dass wir neben Konzerten auch noch einen anderen Hip-Hop-Ausflug gemacht haben. Ich weiß ja nicht, ob wir den noch recappen wollen.
Oh nein!
Ach so. Oh nein! Okay, Leo hat keinen Bock. Leute, wir erzählen euch in der nächsten Folge, vielleicht zum Einstieg, dass wir bei der Fotografieska in Berlin waren und warum es scheiße war. Bis dahin, lasst es euch gut.
Das hat sich beim ersten Mal schon so gruselig angehört, dass ich nicht mal ein zweites Mal hören will. Also.
Gut, dann war das Folge 99 von Raps am Tisch.
Sie war ein Spiegel der Gesellschaft und ein Spiegel des Hip-Hop.
Brrr, Papa, du.